kann das schon auch politikwissenschaftlich ganz gut zeigen, dass so dieser Rechtsruck, der sich schon tatsächlich ja auch messen lässt in den Bevölkerungen, aber dass der oftmals eben erst wirklich einsetzt in dem Moment, wo sie wirklich so halbwegs gut etablierte Akteure oben rechts haben eben, ne, die diese Agenda bespielen, wo sie Parteien haben, wo sie News-Outlets haben und so weiter. Und dann sehen sie den Effekt auch. Aber der kommt nicht von selbst sozusagen, sondern das hat was damit zu tun, dass es eben dieses Angebot gibt.
Ja, ich glaube, den Eindruck, den man ja gerne erweckt eben, also dass es so die breite Masse ist, die von sich aus eben so viel stärker nach rechts gerückt ist eben, ich glaube, das muss man in Frage stellen und man muss irgendwie sich klar machen, dass das tatsächlich Projekte betrieben sind, die von vergleichsweise kleinen Minderheiten eben getragen werden. Und ich glaube, das muss man sich klar machen. Und vor dem Hintergrund versuchen, Bündnisse zu schmieden, die sich dagegen wenden. Also für all denjenigen, denen das ein wichtiges Anliegen ist, wäre das vielleicht ein erster Schritt.
Ja, Leute, danke, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche spreche ich hier mit Thomas Biebricher. Und zwar schauen wir auf den Aufstieg der extremen Rechten in Deutschland, etwa der AfD, als gezielt vorangetriebenes Klassenprojekt. Dieser These geht der Sammelband oben rechts nach, von dem Thomas Biebricher Teil ist, nämlich der These, dass der Rechtsruck, den wir erleben, weniger das Ergebnis einer spontanen Revolte der Abgehängten ist, als eben ein Projekt von reichen Unternehmern und ihren Unterstützern. Mit Thomas Biebricher spreche ich über die elitären Interessen hinter dem Aufstieg der extremen Rechten, darüber, wie sich ArbeiterInnen für eine Politik mobilisieren lassen, die ihren materiellen Interessen zuwiderläuft, und auch Lehren für AntifaschistInnen heute. Ja, ich bin euer Host Lukas Ondreka, ihr hört den Dissens-Podcast. Herr Biebricher, erstmal vielen Dank, dass Sie im Dissens-Podcast dabei sind. Herzlich willkommen.
Hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, die Freude ist meinerseits. Genau, wir wollen über das Erstarken der extremen Rechten sprechen. Herr Biebricher, in einem Sammelband, in dem Sie mit weiteren AutorInnen zum Thema schreiben, da wenden Sie sich gemeinsam so ein bisschen gegen eine recht prominente Erzählung zum Aufstieg der Rechten, nämlich dass ja der Aufstieg rechter Bewegung als Protest von Globalisierungsverlierern zu verstehen sei. In oben rechts machen Sie ein bisschen eine andere These stark, und zwar, dass der Rechtspopulismus nicht in erster Linie eine spontane Revolte von Abgehängten ist, sondern eher ein gezielt vorangetriebenes Klassenprojekt von einer Gruppe reicher Unternehmer und ihrer Unterstützer, ja, die eine autoritäre und ultraliberale Politik vorantreiben. Vielleicht mal, Herr Biebricher, zum Einstieg, was kommt in den aktuellen Erklärungen zum Erfolg der extremen Rechten aus Ihrer Sicht zu kurz, und wo müssen wir mehr den Blick drauf lenken?
Ja, ich glaube, Sie haben es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst, also was das Anliegen auch von diesem Band ist, nämlich einfach unsere Perspektive ein bisschen zu verschieben. Also die Erzählung, die meiner Ansicht nach schon beinahe so das Meisternarrativ ist eigentlich zum Aufstieg der radikalen Rechten, extremen Rechten, wie man es genau nennen will, da kann man sich natürlich auch drüber streiten. Aber die Erzählung, die doch sehr dominiert, würde ich sagen, ist ja tatsächlich die, dass es hier Globalisierungsverlierer gibt oder ökonomisch Abgehängte, die sich eigentlich nach einer Repräsentation sehnen, aber eigentlich im Endeffekt im Stich gelassen werden von linken politischen Akteuren, die sozusagen die Verbindung zu ihrem klassischen Milieu oder ihrem Stammmilieu verloren haben. Also in gewisser Weise ist es ja auch eine Variation auf die alte Melodie von "Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten". Und das ist doch ein Narrativ, das so sehr dominiert eben, ne? Dass es praktisch dann eine Revolte gegen linke Eliten gibt, die einfach viel zu woke geworden sind, ein Stück weit auch, ne? Und die auch ein Stück weit überzogen haben. Und ich würde ganz gern ein bisschen was zu dem Narrativ sagen und warum es, glaube ich, eben auch so gut verfängt. Ich glaube, es hängt nämlich wirklich auch damit zusammen, dass es auf jeden Fall ja eben Konservative oder diejenigen, die sich eher so im rechts der Mitte im politischen Spektrum verorten, ja ein Stück weit auch entlastet von der Verantwortung eigentlich dafür, dass es zu diesem Erstarken der Rechten gekommen ist. Denn also man könnte ja zunächst mal denken, dass es vielleicht was mit Konservativen zu tun hat, eben, dass der rechte Rand so stark wird. Aber in diesem Narrativ hat es ja im Wesentlichen was damit zu tun, eben, dass hier die sozialdemokratischen oder linken Parteien Defizite bei sich selbst zu suchen haben, dass es grüne Parteien beispielsweise auch vielleicht übertrieben haben mit dem ganzen Woke-Sein und mit der Klimapolitik und so weiter und so fort und dann eben sozusagen die einfachen Klassen verloren haben eben. Ne? Und ich glaube, das ist schon eine Geschichte, die man gerade, also rechts der Mitte, sich selbst auch gerne erzählt und auch sonst ganz gerne erzählt eben, weil, wie gesagt, das verortet eben die Verantwortung bei diesen anderen Parteien. So, im nächsten Punkt muss man sagen, das muss nicht notwendigerweise alles ganz falsch sein, ja, und das behaupten wir eben auch überhaupt nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen würden, das ist alles eine Konstruktion, wo überhaupt nichts dran wäre oder sowas, sondern da ist natürlich durchaus was dran, aber wir glauben eben, dass das nicht der einzige Teil der Geschichte ist sozusagen, sondern dass es da noch einen anderen wichtigen Teil gibt. Und das ist genau der, nämlich, dass man doch vielleicht, bevor man jetzt irgendwie diese Konstruktion bemüht und dieses Narrativ bemüht, sich mal anguckt, was es für Milieus und Gruppen gibt, die ganz gezielt bestimmte Narrative, die eben dem Rechtspopulismus in die Hände spielen, vorantreiben und damit eben auch den Unmut befeuern, der oftmals ja eben rechtspopulistischen Parteien in die Hände spielt. Und darum geht's im Buch.
Ja, danke für den Einstieg. Genau, wir wollen natürlich auch noch detaillierter darüber sprechen, wer sind da so entsprechende Akteure, die Sie in Ihrem Buch analysieren, die Rechtspopulismus als klassenpolitisches Projekt vorantreiben und da ja eine ultraliberale Wirtschaftsagenda, die natürlich den auch eigenen unternehmerischen Interessen hilft, verbinden dann mit einer sozialkonservativen bis rassistischen Agenda, ne, die mit Sündenbockpolitiken dann auch eine Wählerinnenschaft für sich gewinnt. Aber vielleicht nochmal zu dem Aspekt, den Sie angesprochen haben, nämlich, dass so ein bisschen die Meistererzählung ist, die wird von Rechtspopulisten ja forciert, ne? Wir sind die VertreterInnen der kleinen Leute so und die linken Parteien, ne, die sind alle zu woke und haben euch irgendwie eure Interessen, eure materiellen Interessen vernachlässigt, ist natürlich eine absolute Lüge, ne? Weil wie sich auch zeigen wird, wenn wir uns die rechtspopulistischen Projekte anschauen, etwa die AfD in Deutschland, die würden nichts für die kleinen Leute tun, ne, sondern tatsächlich mehr für die oberen 1% oder oberen 10% vielleicht. Aber das, was Sie beschrieben haben, dass es da diese Repräsentationslücke auf der linken Seite gibt, das ist ja etwas, was zum Beispiel auch die Linkspartei in Deutschland ganz stark als Narrativ bespielt und ja auch mit Gründen, ne? Also, dass die Sozialdemokraten über die letzten Jahrzehnte in ihrer neoliberalen Wende eben tatsächlich die untere Klasse oder die Arbeiterinnenklasse vernachlässigt haben, dass sie auch die Sprache der Klasse oder die Sprache der Solidarität sich davon verabschiedet haben, ne? Und dass, wenn progressive Sachen gemacht wurden, dann halt im Bereich gesellschaftspolitischer Themen, ne? Also Geschlechterpolitik zum Beispiel und so. Nancy Fraser nennt das ja den progressiven Neoliberalismus, ja. Und diese Abkehr von der Klasse und auch die Vorstellungslosigkeit einer irgendwie, ne, solidarischen Wirtschaftsweise, die hinterlässt genau in solchen Krisenzeiten ja dann eben eine Lücke, in die die Rechten dann erfolgreich reinstoßen können, so die Erklärung. Und entsprechend bräuchte es, wenn man sich jetzt mal die Linkspartei anschaut, eben zum Beispiel eine antifaschistische Wirtschaftspolitik, ja, die das Leben der Menschen leistbarer macht. Ganz falsch ist das ja nicht, oder? Diese Analyse.
Nee, genau. Also das, wie gesagt, das würde ich auch nicht, das würden wir, glaube ich, alle nicht bestreiten wollen, dass da schon auch was dran ist eben. Also uns geht's ja nur darum, dass man eben vielleicht auch nochmal andere Faktoren in den Blick nimmt, die also mindestens ebenso wichtig sind, meiner Ansicht nach. Also, und wenn man sich jetzt die deutsche Sozialdemokratie anguckt, also dann stimmt es natürlich, dass man da in den Schröder-Rot-Grün-Jahren eben natürlich einen massiven Schwenk in Richtung Neoliberalismus hingelegt hat. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass die Sozialdemokratie eigentlich, also seit 20 Jahren eigentlich an diesem Trauma laboriert und die ganze Zeit eigentlich ja versucht eben, also den alten sozialdemokratischen Sound wiederzufinden und eigentlich die Agenda 2010 rückabzuwickeln. Also mehr oder weniger erfolgreich. Aber ich will nur darauf hinweisen, also so ganz entfremdet von diesen Anliegen scheint mir jetzt die Sozialdemokratie, wie gesagt, in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich gar nicht unbedingt zu sein. Da kann man natürlich viel drüber streiten, ob da nicht noch mehr sein müsste. Mhm. Aber ganz so schlecht würde ich die, glaube ich, gar nicht wegkommen lassen dabei. Aber es stimmt auch, dass die Linke insbesondere dieses Thema der, wie soll man sagen, der Kaufkraft, ich glaube, das ist besser als Affordability, oder das lässt sich schlecht übersetzen, aber Kaufkraft ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass es darum geht, das als Thema für sich zu entdecken und das eben so als, also Bread-and-Butter-Issues eben stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Mhm. Aber ich würde nur noch einen Punkt ganz gerne hinzufügen wollen, also warum uns das auch wichtig war, diesen Perspektivwechsel ja stark zu machen. Also dass man eben guckt, was gibt es denn für Milieus und Gruppen, für Akteure, die diese Agenda pushen eben. Ne? Und der Punkt, der damit einhergeht, ist eben der, dass ja eine weitere Erzählung, die es gibt, um das Ganze zu erklären, ist ja, dass es praktisch so eine spontane Rechtsverschiebung der Bevölkerungen gibt, dass die alle einfach ein bisschen weiter nach rechts gerückt sind und dementsprechend eben, ne, haben rechtspopulistische Parteien auch Zuwachs, weil die das eben bedienen, weil die diese Nachfrage bedienen. Und ich glaube, für uns war es wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Nachfrage nicht einfach so naturwüchsig entsteht, sondern dass sie eben insbesondere auch gerade durch das Angebot entsteht, durch eben diese Akteure und auch die entsprechenden Medien natürlich, um die es ja ganz, also ganz ausdrücklich natürlich auch geht, ne? Also wenn man an Deutschland denkt, beispielsweise das Newsportal, und in anderen Ländern haben sie noch eine, also viel größere Landschaft an, sagen wir mal, eher rechtslastigen News-Outlets, und die Akteure, die dahinter stehen eben. Und man kann das schon auch politikwissenschaftlich ganz gut zeigen, dass so dieser Rechtsruck, der sich schon tatsächlich ja auch messen lässt in den Bevölkerungen, aber dass der oftmals eben erst wirklich einsetzt in dem Moment, wo sie wirklich so halbwegs gut etablierte Akteure oben rechts haben eben, ne, die diese Agenda bespielen, wo sie Parteien haben, wo sie News-Outlets haben und so weiter. Und dann sehen sie den Effekt auch. Aber der kommt nicht von selbst sozusagen, sondern das hat was damit zu tun, dass es eben dieses Angebot gibt.
Mhm. Absolut, absolut. Genau, und das ist auch Verdienst dieses Sammelbandes. Und da wollen wir auch gleich drüber sprechen. Genau, Sie nennen das da libertären Patrimonialismus, dieses rechtspopulistische Klassenprojekt, was das genau ist, dazu gleich mehr. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, um den Punkt nur abzuhaken, zur Nachfrageseite. Ne? Also es ist ja zweifelsohne so. Und ich musste auch sofort irgendwie an so marxistische Faschismustheorien denken, wo natürlich der Zusammenhang Kapitalismus und Faschismus und auch der Zusammenhang der Eliten, die bestimmte Unternehmen, wir wollen vielleicht gleich noch über Kapitalfraktionen sprechen. Es sind ja vor allem so Familienunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen, die zum Beispiel sich der AfD stärker zuordnen lassen. Also dass da die herrschende Klasse, heißt es ja so schön, vielleicht nicht im Faschismus so die beste Lösung sieht, aber im Zweifel dann den Faschismus auch als Instrument ihrer Klassenherrschaft irgendwie sieht. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch die Seite, dass der Faschismus immer auch eine Basis hat, ja. Also im Sinne von Massenbewegung und deswegen vielleicht nochmal zur Nachfrageseite neben der Angebotsseite. Denn es stößt ja eben auch auf fruchtbaren Boden. Jetzt das Angebot zum Beispiel von der AfD oder der Trumpismus oder Berlusconismus, Melonismus oder der Rassemblement National. Mhm. Wie sieht's denn mit den Wahlgründen aus? Dazu gibt's ja auch massig Studien. Wie fügt sich das vielleicht ein in Ihre Analysen zum Angebot? Da gibt es ja die verschiedensten Erklärungsversuche, warum wählen jetzt die Leute am Ende eine Partei, eine extreme Rechte? Ist das ökonomische Not, ökonomischer Druck oder vielleicht auch nur diffuse Abstiegsängste? Oder ist es tatsächlich menschenfeindliche Weltbilder in all ihren Facetten? Genau, also was lässt sich da über die Nachfrageseite sagen, vor allem über die Wählerinnenschaft oder die Milieus, die das rechtspopulistische Projekt am Ende ausmachen?
Ja, also es gibt da sicherlich, und ich habe jetzt auch nicht den Überblick über all die vielen Studien, die es tatsächlich gibt, aber man kann sicherlich festhalten, dass es natürlich schon einen ganzen Strauß an Motiven gibt eben, ne? Also, und man darf nie unterschlagen, also dass zu den Motiven auch gehört, dass Menschen eben ein rassistisches, fremdenfeindliches Weltbild möglicherweise haben und deswegen AfD wählen eben. Also das soll auch ganz klar gesagt sein. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Menge andere Motive, die hier ins Spiel kommen. Und es, was wir wissen, ist schon, dass also ein zunehmender Anteil der AfD-Wählerschaft so ein relativ festgefügtes, eher fremdenfeindliches Weltbild hat. Aber wie gesagt, da gibt es noch eine ganze Menge andere Motive und da ist das auch alles nicht so festgefügt. Ich glaube, da wäre auch wieder wichtig, den Punkt stark zu machen, dass wir schon eine ganze Weile lang wissen, dass es eben nicht unbedingt die ökonomisch schon Abgehängten sind, also sicherlich die vielleicht auch, ja. Aber typischerweise ist es so, dass wir da sehen, dass Wahlenthaltung, also Nichtwählertum, ist da eigentlich der prominenteste Effekt, würde ich jetzt erstmal sagen. So. Mhm. Dann ist es so, dass man, glaube ich, festhalten muss, dass es eben oftmals nicht die schon erlebte Erfahrung ist, dass man jetzt ökonomisch, materiell beispielsweise starke Verluste zu verkraften hat, sondern dass es oftmals eben eher die Bedrohung ist, ja, die man persönlich empfindet oder die man vielleicht auch insgesamt, was das Land angeht, empfindet und die Gefahr, die man empfindet und dass es eben diese Verlustängste vielleicht noch mehr sind als tatsächliche Verlusterfahrungen, die schon stattgefunden haben. Und dass es dementsprechend eben auch nicht diejenigen sind, die schon komplett ökonomisch abgehängt sind, sondern diejenigen, die sich sorgen, ob sie ein teilweise auch bescheidenes Wohlstandslevel, vielleicht auch ein höheres Wohlstandslevel, aber ein bescheidenes Wohlstandslevel vielleicht auch einfach halten können. Hm. Und da kommt man eben zu dem, was man jetzt so ganz klassisch, politisch, soziologisch wahrscheinlich so Kleinbürgertum auch nennen könnte. Und das, also das ist nach oben offen sozusagen. Also es kann dann auch Bürgertum und Großbürgertum sein. Aber das sind ja eben so oftmals solche Selbstständigen, die uns interessieren. Kleine Betriebe, beispielsweise Handwerkerbetriebe oder sowas, die gehören eben auch, also zu einem Klientel, das auf jeden Fall ansprechbar ist für die AfD und das auf jeden Fall nicht unterrepräsentiert ist, auf jeden Fall, wenn man sich die Wahlanalysen anguckt. Mhm. Und das ist eben so ein Milieu, das uns insbesondere interessiert und was man eben auch im Blick haben muss, wenn man so bestimmte Erfolge der AfD erklären möchte, weil die eben ja nicht nur da stark sind, wo sie komplett strukturschwache Regionen beispielsweise haben, das, aber ja nicht nur da eben. Also man muss es, also es muss schon auch noch es muss eine heterogenere Gruppe sein, die eigentlich dafür ansprechbar ist. Und wie gesagt, da geht es auch wieder ein bisschen darum, die Dinge etwas zurechtzurücken, würde ich sagen. Also und viele anderen Analysen, die fördern ja viel Richtiges und Wichtiges zutage. Es geht nur darum, dass man das, glaube ich, auch im Blick behalten müsste aus unserer Perspektive. Und vielleicht noch ein Wort zur Sache mit dem, also mit dem Faschismus und welche Klassen sich dann auf die Seite dann eben auch von einem faschistischen Projekt schlagen. Ich glaube, da würde ich einfach nur so weit gehen. Also in dem Moment, wo eben also die Selbstständigen, die freien Berufe und teilweise auch wirklich halt gut situierte Milieus, in dem Moment, wo die praktisch der liberalen Demokratie von der Fahne gehen, da ist natürlich also höchste Alarmbereitschaft geboten eben, ne? Also weil dann kippt natürlich eben wirklich was und das sagen uns die historischen Beispiele. Ich würde das jetzt gar nicht so sehr an dem Begriff des Faschismus festmachen wollen. Ich habe immer so die Befürchtung, dass uns das viel zu sehr in so eine Logik reinzwingt, wo wir die ganze Zeit alles abgleichen müssen mit 1932 oder so. Und ich weiß gar nicht, ob das notwendig ist. Ist schon bedrohlich genug, finde ich eigentlich. Also was so passiert oder besorgt ist erregend genug, würde ich mal sagen. Aber genau, das sind schon sehr wichtige Milieus und Segmente in der Bevölkerung, die natürlich eigentlich so mittige Parteien stützen. Und in dem Moment, wo die einem abhanden kommen, da wird es gefährlich aus der Sicht der liberalen Demokratie.
Ja. Und wie steht's um, Herr Biebricher, um die ArbeiterInnen? Also die werden ja auch immer dann unterschiedlich definiert so. Aber wenn wir jetzt mal so den Diskurs drüber anschauen, warum jetzt die AfD zum Beispiel in Rheinland-Pfalz der SPD in gewissen ArbeiterInnen-Hochburgen Leute streitig gemacht hat. Mhm. Oder meinetwegen auch in Baden-Württemberg. Dazu gibt es auch ein ganzes Kapitel im Buch zu der Tatsache, dass Baden-Württemberg doch eigentlich noch ein reiches Land ist, auch mit einem erstaunlich hohen Wohlstandslevel in der Breite der Gesellschaft, ne? Und gleichzeitig ist es ein Land, was enorm unter Transformationsdruck steht, ja, vor allem die Automobilbranche und deren Zulieferer und so weiter, aber auch gewisse von diesen vielen Hidden Champions und so weiter, die es gibt, also diese mittleren Unternehmen, die aber in irgendeinem Segment eine Nische haben, wo sie auch auf dem globalen Markt operieren, aber nun haben wir zum Beispiel China und so weiter, ne, also die enorm viel da streitig machen. Und dort sehen wir auch trotz dieses noch vorhandenen Wohlstandslevels einen enormen Zugewinn bei der AfD. Ne? Die lag da bei einem Viertel der Stimmen. Und das spricht so wahrscheinlich ein bisschen für die These, ne? Dass es mehr diese Verlustängste unter Transformationsdruck sind als wirkliche Verlusterfahrung oder wirkliche Prekarität. Mhm. Genau, vielleicht können Sie dazu einen Takt sagen, aber eben vor allem auch einen Takt dazu, was ist eigentlich mit der Arbeiterinnenschaft, weil das ist ja immer so ein bisschen die These, die rennt den Sozialdemokraten davon und von der Linken ist es so ein bisschen die These, wenn man sich antifaschistische Wirtschaftspolitik anschaut, wir müssen da Leute von der AfD gewinnen. Also am Ende geht es wahrscheinlich auch vielleicht sogar in einem größeren Maßstab darum, Leute zu mobilisieren, die nicht mehr wählen gehen. Sie haben die Nichtwähler schon angesprochen. Aber man sagt ja explizit, wir wollen die AfD schrumpfen auch, ne? Und Leute, die unzufrieden sind mit, wie es jetzt gerade läuft, für eben ein klassenpolitisches, ein solidarisches Projekt gewinnen. Also deswegen, wie sieht's mit den ArbeiterInnen aus?
Mhm. Ja, genau. Also es sind zwei auch extrem wichtige Punkte natürlich. Ich glaube, zu den ArbeiterInnen müsste man eben zunächst mal sagen, Sie haben es auch schon angesprochen, das ist, die sind natürlich gar nicht so einfach zu kategorisieren eben, ne? Oder man muss sich schon genau überlegen, wie man das dann macht eben, ne? Also sind das Leute, die eben dann im verarbeitenden Gewerbe in Fabriken am Band stehen, bis wohin geht dann diese Kategorie eigentlich? Und wen nimmt man da alles mit rein? Das ist von jeher eine Herausforderung, glaube ich, also auch immer schon für die marxistische Soziologie logischerweise gewesen. Aber es ist auch heute eben gar nicht so einfach, also wo wir auch noch viel größere Differenzierungen haben und weil natürlich auch sowieso also viel weniger Menschen im verarbeitenden Sektor sowieso arbeiten eben. Ne? Und dann muss man sich fragen, was macht man mit dem Dienstleistungssektor und wie klassifiziert man eigentlich diese ganzen Berufe, die es da gibt. Das ist ja gar nicht so einfach eben oder ist gar nicht so trivial eben zu sagen, wer sind denn nun ArbeiterInnen. Da würde ich, glaube ich, den Punkt machen, dass es auf jeden Fall eine Ansprechbarkeit gibt für diese Gruppe oder für einen Teil von der Gruppe von Seiten der AfD, da wo Parteien wie die AfD, es macht auch nicht nur die AfD, aber eben drüber spricht, dass im Endeffekt man es mit Gruppen und mit einem Staat zu tun hat, der einen gängelt und der einen schröpft. Hm. Ich würde sagen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man jetzt so an den Facharbeiter, die Facharbeiterin denkt, die sagt, so die Lohnnebenkosten, meine ganzen Krankenkassenbeiträge und so weiter, die Rentenversicherung, die Steuern, die ich zahle, was wird mir da alles weggenommen irgendwie? Da bin ich, was weiß ich, bei 40% oder sowas, die ich abgeben muss. Warum muss ich die überhaupt abgeben? Also darauf hat ja die AfD eine in Anführungsstrichen Antwort. Aber also das nimmt die auf, sozusagen, diesen Unmut. Und die sagt, ja genau, das liegt daran, dass irgendwelche Bürokraten in Ministerien sitzen und im Zweifelsfall sagen, wir brauchen noch mehr Regulierungen und sich durch höhere Steuern finanzieren lassen. Und praktisch auf Kosten von der Facharbeiterin praktisch leben. Die BürgergeldempfängerInnen, die auch durchgesteppt werden, in Anführungsstrichen, dadurch die ganze Bürokratie, mit der man sowieso zu tun hat und die dafür sorgt, dass eben kein Geld mehr verdient werden kann. Lieferkettengesetze und so weiter, die einem das Leben schwer machen. Mhm. Und da gibt es ja, wie soll man sagen, da gibt es ja eine Kontinuitätslinie zwischen der Geschäftsführung von so einem mittelständischen Unternehmen und der Belegschaft, die sagt, eigentlich sind wir Hidden Champions, aber wir können kein Geld mehr verdienen aus all diesen genannten Gründen eben, ne? Oder sagen wir mal, uns wird auf jeden Fall das Leben schwer gemacht, ja. Und dann gibt's, also ich will vorsichtig sein, aber da gibt's ja irgendwie sogar so praktisch eine klassenübergreifende Allianz sozusagen, die sich da zusammenfinden kann in der Abgrenzung von all denjenigen, von denen man sagt, die leisten gar keinen produktiven Beitrag eigentlich hier. Die leben auf unsere Kosten, also mehr oder minder vermittelt eben. Aber ich glaube, das ist es. Also das ist das, ja, das Ansprechpotenzial da. Ne? Und wenn man dann sich die Hidden Champions anguckt, und Sie haben Baden-Württemberg angesprochen, was mich persönlich auch sehr interessiert, weil ich komme aus der Gegend, und ich kenne das, ja. Und es ist tatsächlich so, dass es eine ökonomisch total erfolgsverwöhnte Region, da ist über Jahrzehnte hinweg, ist da wirklich gut Geld verdient worden und eben auch in der Breite gut Geld verdient worden. Wenn Sie beim Audi, wie man da so sagt, wenn Sie da am Band arbeiten, dann also laufen Sie mit einem ordentlichen Lohn irgendwie heraus. Ne? Und da sind, glaube ich, schon diese Verlustängste extrem ausgeprägt. Kommt ja auch nicht von ungefähr. Also, und das ist ja auch jetzt nicht einfach, dass das ausgedacht ist oder sowas. Also Bosch hat ja schon die Stellenstreichungen angekündigt und so. Und viele andere Zuliefererbetriebe sind da betroffen davon. Und deswegen ist das eigentlich ein Terrain, das eigentlich wie gemacht ist für die AfD. Und das hat mich schon immer verwundert, ja, also in der Zeit, wo wir noch stärker, also glaube ich, dem Narrativ geglaubt haben, oh, das sind eben strukturschwache Regionen im Osten Deutschlands und so weiter, die AfD wählen. Also da, wo ich herkomme, in der Nähe von Heilbronn, gibt es einzelne Stadtteile, die immer schon, also seit ewigen Zeiten, richtig hohe AfD-Wählerschaften haben, obwohl Heilbronn eben eine extrem reiche Stadt war. Also da haben sie einen Audiberg um die Ecke, Lidl und Schwarz hat seine Konzernzentrale da. Also da ist viel Geld eigentlich, ne? Und von daher muss es schon andere Gründe eben tatsächlich geben, als eben das ökonomische Abgehängtsein. Aber wie gesagt, ich glaube, die Motive, die ich versucht habe gerade zu skizzieren, die spielen da eine große Rolle eben, ne? Und da lassen sich, also unter denjenigen, die einem da was wegnehmen praktisch, ohne selbst sich produktiv einzubringen. Die Liste lässt sich natürlich auch beliebig ausweiten und verlängern. Ja, dann es sind natürlich sofort irgendwelche MigrantInnen auch mit dabei, eben die auch auf, in Anführungsstrichen, unsere Kosten leben. So, ne?
Ja, Verlustängste, Leistungschauvinismus, Identifikation mit dem Boss, ne? Und dieser Transformationsdruck in verschiedenen Branchen, glaube ich, immer eine spannende Frage, weil eben das von der Linkspartei zumindest immer betont wird, irgendwie man will von der AfD WählerInnen zurückgewinnen oder gewinnen für ein linkes Projekt, für ja zum Beispiel eine Besteuerung der Überreichen, was da eigentlich überhaupt an Potenzial liegt, unmittelbar. Aber das muss man vielleicht dann auch unmittelbar, mittelbar und langfristig, müsste man sich das anschauen. Ne? Genau. Ja, Herr Biebricher, genau, lassen Sie uns tatsächlich mal, die Zeit fliegt, aber es ist so spannend, auf den Rechtspopulismus als Klassenprojekt, also auf die politische Angebotsseite schauen. Genau, der Sammelband wirft dann Blick auf die extreme Rechte und ihre Protagonistinnen in Europa und den USA. In Europa ist tatsächlich so ein bisschen Fokus auf Italien und Frankreich, zumindest haben Sie auch Ihren Artikel unter anderem über Italien und Frankreich geschrieben, dort über Silvio Berlusconi und den Le Pen-Clan, ne? Wo man eben ganz gut sehen kann, wie dann in einem politischen Projekt ein Klassenkampf von oben sich verbindet mit so einem gesellschaftlichen, sozialen Ultrakonservatismus bis hin zu eben einem rassistischen Projekt oder einem nationalistischen Projekt, ja. Genau, und in Ihrem Beitrag beschreiben Sie dieses rechtspopulistische Klassenprojekt als libertären Patrimonialismus. Vielleicht muss man sagen, vielleicht ist dieser libertäre Patrimonialismus ein Aspekt von rechtspopulistischen Klassenprojekten. Auf die AfD etwa passt das nicht ganz so genau wie auf Donald Trump, Silvio Berlusconi oder Le Pen. Aber vielleicht sprechen wir über die AfD und den deutschen Kontext ein kleines bisschen später. Vielleicht erstmal kurz, wie definieren Sie das, diesen libertären Patrimonialismus? Und was sind vielleicht Kernkomponenten oder Kernaspekte dieser Ideologie oder dieses Projektes? Genau.
Ja. Genau. Also man muss, glaube ich, erstmal diesen sperrigen Begriff Patrimonialismus, glaube ich, erklären.
Vielleicht wollen wir gleich noch drüber sprechen, ob es im Handgemenge leichtere Begriffe gibt.
Muss man noch mal überlegen, ob man daran festhält. Aber also mir schien da eigentlich schon ganz sinnvoll zu sein. Insofern, also ganz ursprünglich, also bei Max Weber, ne, in der politischen Soziologie, da gibt es auch schon die Patrimonialherrschaft. Und da geht es aber eigentlich darum, dass eben, also in der Frühmoderne bis in die Frühmoderne rein, haben sie eben private, beispielsweise Großgrundbesitzer, die aber eben auch hoheitliche Aufgaben erledigen können, also die zum Beispiel das Recht der Gerichtsbarkeit über ihre Angestellten haben eben, ne? Also wie zum Beispiel, also die Kirche hat ja auch irgendwie die Möglichkeit eben, also der Gerichtsbarkeit über ihre Angehörigen, aber die Patrimonialherrschaft, da geht es eben darum, dass die Gutsbesitzer eben auch Recht sprechen können und in dem Sinn eben auch in gewisser Weise die Grenze zwischen öffentlichem und privatem Raum verwischt wird. Mhm. Und worum mir es jetzt geht bei diesem Begriff, ist eigentlich die umgekehrte Perspektive, dass wir es mit einem Phänomen zu tun haben, jetzt nicht nur auf der Rechten, aber vor allem auf der Rechten, also wo wir eben eine systematische Vermischung zwischen privatem und öffentlichem haben, in dem Sinn, dass eben oftmals Leute, die aus der wirtschaftlichen Sphäre kommen, die oftmals als Wirtschaftsführer, ich will es mal so tatsächlich formulieren, oder als Unternehmenslenker, als Self-Made Man und so weiter, wie Silvio Berlusconi eben insbesondere, Donald Trump inszeniert sich auch so, die in die Politik kommen und dann aber eben tatsächlich ihr Amt, ihre Partei, ihre Ministerien, den ganzen Staatsapparat behandeln, als wäre es ihr Privatbesitz eben. Und als wäre es sozusagen ein weiteres Familienunternehmen, so könnte man es zugespitzt formulieren, wenn man an Donald Trump denkt und die Rolle, die beispielsweise seine Söhne spielen, sein Schwiegersohn, seine Schwiegertochter auch beispielsweise spielen in der ganzen Operation, sie heißt ja auch Trump Operation, glaube ich auch tatsächlich, ja. Dann könnte man schon den Eindruck gewinnen, dass es eigentlich eine Art von Familienunternehmen ist, das da betrieben wird. Aber es ist eben der Staat eben, um den es geht. Und dafür verwende ich diesen Begriff des Patrimonialismus eben. Ne? Und das, also hinzu kommt ja, dass dann oftmals, also auch diese Ämter dann so weiter vererbt werden geradezu. Also dass es dann so zu Dynastienbildung kommt, wenn man an Jean-Marie Le Pen und Marine Le Pen beispielsweise denkt. Aber da könnte jetzt das dynastische Prinzip ja an sein Ende kommen mit Bardella, der offensichtlich ja nicht zur Familie Le Pen gehört. Aber das sind eben solche Clans, die da eben so eine Rolle spielen, könnte man sagen, so politische Clans. So, ja. Und das ist einmal der Patrimonialismus. Und dann ging es ja um das Libertäre. Und also ganz oftmals sind das eben Akteure, die mit einer ultraliberalen wirtschaftspolitischen Ausrichtungen antreten eben. Also Silvio Berlusconi passt in dieses Schema rein. Die Lega Nord, die ja auch in dem Artikel besprochen wird oder in dem Kapitel besprochen wird, passt da noch sehr viel besser rein, weil die teilweise eben wirklich libertär sich ausgerichtet hatten. Das war nicht mehr nur neoliberal, sondern es war wirklich libertär geradezu. Interessanterweise ist es eben auch der frühe Front National, der eben ganz klar neoliberal ausgerichtet war. Und man kann das letztendlich, glaube ich, auch für die Trump-Administration so festhalten, dass eigentlich das, was dann letztendlich passiert, also in Sachen Steuerpolitik und so weiter, also das ist also neoliberal. Ich wüsste nicht, wie man sonst bezeichnen sollte eigentlich. Also so klassische Angebotspolitik und so Umverteilungseffekte von unten nach oben, eigentlich die mit dieser Steuerpolitik einhergehen. Und das Interessante ist ja nun, die Kombination eben, ne, dass man hier auf der einen Seite wirtschaftspolitisch eben so neoliberal bis libertäre Ausrichtungen hat, aber was eben die Gesellschaftspolitik angeht, kulturpolitische Fragen und so weiter, also erzkonservativ bis autoritär eben ausgerichtet ist eben. Mhm. Und das ist ja nun interessant, weil das ja eine Kombination ist, die uns eben interessiert. Das ist genau eigentlich sozusagen der Quadrant, der uns interessiert, also oben rechts, der Titel, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Es hat ja was damit zu tun, dass man eben so die politische Landschaft mit zwei sich kreuzenden Achsen praktisch vermessen kann und einmal fragen kann, also wie ist es wirtschaftlich ausgerichtet, so die Balance zwischen Staat und Markt und wie ist es dann gesellschaftspolitisch, kulturell ausgerichtet, also eher liberal oder eher oder sagen, progressiv oder eher konservativ, autoritär. Und dieser libertäre Patrimonialismus zeichnet sich eben gerade dadurch aus, dass er in ganz vielen Fällen eben zusammenbringt, wirtschaftlich neoliberal mindestens zu sein und eben gesellschaftspolitisch erzkonservativ bis autoritär zu sein. Und die Vermutung, also wie das zusammenkommt oder wo eigentlich das Autoritäre dann herkommt, das sich mit dem Libertären verbindet, da sind wir dann eben beim Patrimonialismus, eben bei der Vorstellung, dass man eigentlich doch autoritär oder vielleicht sagen wir mal autokratisch entscheiden können sollte. Genauso, wie man es in der wirtschaftlichen Sphäre gewohnt war. Also um jetzt einfach mal das Beispiel von Silvio Berlusconi zu nehmen, ja, der einfach bei Fininvest entscheiden konnte, wie er wollte und praktisch eigentlich dieses Verhaltensmodell glaubt, in die politische Sphäre übertragen zu können. Das ist der Anspruch, nämlich durchzuregieren und eigentlich Opposition grundsätzlich erstmal die Legitimität abzusprechen. Mhm. Ja. Und so kommen so diese beiden Orientierungen meiner Ansicht nach zusammen. Und das ist eben nochmal, also und deswegen interessieren uns eben dann auch diese Familienunternehmen oftmals, weil da ja eben die Entscheidungsstrukturen gerade so sind, dass irgendein Firmenpatriarch, und es sind ja oftmals Männer eben, ne, dass die eben entscheiden eben, die treffen Entscheidungen und sind auch niemandem rechenschaftspflichtig. Und das sind gar nicht immer schlechte Entscheidungen, das will ich auch ganz deutlich sagen. Ja. Also man muss ja so ein bisschen aufpassen, wir wollen jetzt überhaupt nicht pauschal behaupten, dass irgendwas per se problematisch wäre an Familienunternehmen. Also wie gesagt, im Gegenteil, es gibt viele hervorragende Familienunternehmen, die gute Dinge machen, die auch insbesondere irgendwie also den sozialen Aspekt betonen. Aber es geht darum, wie entschieden wird und wie diese Strukturen sind in diesen Unternehmen und wie sich so eine Vorstellung eben auf die politische Welt überträgt. Weil wenn man eben sagt, na mal, eigentlich sollte das doch so laufen wie in meinem Familienunternehmen, dann haben sie Schwierigkeiten mit pluralistischen parlamentarischen Demokratien, weil da alle möglichen Vetopunkte sind, wie man so in der Politikwissenschaft sagen würde. Ja, und dann wollen sie eine libertäre Agenda durchsetzen und sie finden, dass man das auch einfach entscheiden können sollte. Wenn man schon am Ruder sitzt, dann ist es doch auch legitim, diese Entscheidung dann auch echt durchziehen zu können und durchregieren zu können.
Ja. Ja, vielleicht können wir gleich nochmal gesondert über diese Familienunternehmen und auch den Begriff der Kapitalfraktion, der auch in ihrem Sammelband eine Rolle spielt und der, glaube ich, wichtig ist für die Analyse von rechtspopulistischen Projekten, auch für eine Analyse der AfD, können wir da gleich noch drüber sprechen. Und es gab ja vergangenes Jahr den Aufschrei, als dann dieser Verband der Familienunternehmen die Brandmauer zur AfD einreißen wollte, dann zurückgerudert ist, nachdem es einen Aufschrei gab und auch gewisse Unternehmen den Verband verlassen haben.
Genau.
Gleichzeitig scheint die Brandmauer immer weiter zu erodieren. Ne? Aber genau, also seitens von Unternehmen zur AfD mit der Krise der aktuellen Koalition und der blockierten Transformation, in der wir uns irgendwie in Deutschland und in Europa befinden und dem Druck, den der Westen erlebt, ne, sei es in Europa oder sei es durch China da. Ja, aber dazu gleich mehr, vielleicht kurz, weil Sie es angesprochen haben. Also Sie fassen das zusammen bei Ihnen im Buch, ne? Also quasi Kernaspekte sind Staatsabbau, dann dieser gesellschaftliche Ultrakonservatismus, Autoritarismus und dann eben so ein patrimoniales Verständnis, so ein gutsherrenartiges Verständnis von Politik, ja.
Genau.
Wenn wir mal auf den Aspekt Wirtschaftsliberalismus schauen oder eben Libertarianismus, wie unterscheidet sich das denn vom klassischen Neoliberalismus, den wir jetzt die letzten Jahrzehnte erlebt haben? Ne? Also wahrscheinlich sehen wir auch noch Aspekte des Neoliberalismus klassischerweise irgendwie in den aktuellen rechtspopulistischen Projekten an der Macht, also Deregulierung, Privatisierung, Steuererleichterung oder so. Aber der Libertarianismus kann man ja vielleicht verstehen als den radikalen Flügel innerhalb des Neoliberalismus. Der will ja irgendwie mehr in seiner extremsten Form. Ich hatte hier Quinn Slobodian zu Gast im Podcast zu Crack Up Capitalism. In seiner extremsten Form haben sie immer versucht, so Enklaven zu schaffen, ja, also Privatstädte, Prospera zum Beispiel, wo es darum geht, die Demokratie komplett auszuschalten und quasi nur noch Privatsubjekte haben irgendwie Verträge untereinander oder, ne, also vielleicht weg vom Staat für Unternehmen, vom Minimalstaat, den der Neoliberalismus will, hin zum Unternehmerstaat oder eben Staat als Besitz. Genau, aber vielleicht können Sie, weil Sie ja auch sich mit der ganzen Ideengeschichte des Neoliberalismus sich intensiv beschäftigt haben, mit dem Neoliberalismus als politisches Projekt, können Sie mal veranschaulichen für unsere ZuhörerInnen, was ist da der Unterschied zwischen Neoliberalismus, wie wir ihn vielleicht auch in Deutschland die letzten Jahrzehnte immer hatten, und diesem Libertarianismus, wie er sich dann in den rechtspopulistischen Projekten auch zeigt, ja.
Ja, also genau, also der Libertarianismus, auch das ist ja ein Begriff, der einem nicht so leicht über die Zunge geht, aber das ist schon in gewisser Weise so die der radikale Cousin eigentlich vom Neoliberalismus. Und ich will es einfach mal, also jetzt, das ist ideengeschichtlich nicht ganz exakt irgendwie, aber ich glaube, so kann man es ganz gut veranschaulichen. Also es gibt 1938, findet das sogenannte Walter-Lippmann-Kolloquium statt in Paris. Und da kommen die Neoliberalen der ersten Stunde zusammen, also so Leute wie Hayek und aus Deutschland Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow, ein paar andere aus Europa und Walter Lippmann, ein amerikanischer Journalist, über dessen Buch man spricht, und über die Krise des Liberalismus wird diskutiert. Und am Ende steht in den Protokollen von diesem Kolloquium, taucht dieser Begriff des Neoliberalismus zum ersten Mal auf. Und darauf einigt man sich praktisch. Und das ist eigentlich die Geburt, wenn man so will, dieses Projekts des Neoliberalismus eben. Ne? Und interessant ist ja nun daran, und deswegen kann man es daran so ein bisschen festmachen, dass eigentlich alle sich einig sind auf diesem Kolloquium, dass man wahrscheinlich auch so Fehler gemacht hat im Liberalismus bis dahin und dass die Krise auch was damit zu tun hat, dass man sich vielleicht zu sehr auf so Laissez-faire-Vorstellungen eingelassen hat und den Wirtschaftsliberalismus wirklich darauf reduziert hat und dann auch so ein bisschen vulgarisiert hat. Und der Einzige, der wirklich so ganz deutlich sagt, nee, stimmt nicht, also diese Analyse trage ich nicht, Liberalismus ist genau so, wie er ist, völlig in Ordnung, das ist Ludwig von Mises. Und Ludwig von Mises ist der Lehrer von Friedrich August und Hayek. Hayek wird eher auf die neoliberale Seite tendieren mit den ganzen anderen vom Kolloquium Walter Lippmann, aber Ludwig von Mises wird nie so richtig warm werden mit dem, was dann Neoliberalismus genannt wird, weil er findet, dass das eigentlich schon zu viele Zugeständnisse macht. Und er findet eigentlich Liberalismus sans phrase, so wie er aus dem 18., 19. Jahrhundert kommt, war eigentlich genau richtig. Da muss man auch nichts korrigieren oder revidieren oder so. Und der Libertarianismus, also da gibt es natürlich unterschiedliche Genealogien, aber also ein wichtiger Protagonist ist Murray Rothbard, der wiederum ein Schüler von Ludwig von Mises ist. Und der praktisch dann mit Verweis auf Ludwig von Mises eben dann so eine libertäre Agenda entwickelt. Es gibt noch so ein paar andere Anarcho-Kapitalisten, nennt man die auch manchmal, Israel Kürzner würde dazugehören und diverse andere. Aber es ist tatsächlich eben nochmal eine radikalere Form, die sich, glaube ich, daran festmachen lässt, also eine radikale Form des Neoliberalismus, die sich daran festmachen lässt, dass man ja aus neoliberaler Seite würde man sagen, unser Ideal ist es, dass Märkte eben eine größere Bedeutung haben, ja, und im Zweifelsfall muss man auch versuchen, mehr Märkte zu etablieren und eben auch am Laufen zu halten. Aber dafür braucht man, und das ist schon eine Überzeugung, die also tief verwurzelt ist im neoliberalen Denken, dafür brauchen sie eigentlich einen handlungsfähigen und einigermaßen auch leistungsfähigen Staat, der nämlich in der Lage ist, eben tatsächlich Märkte zu schaffen und sie eben auch am Laufen zu halten sozusagen. Und also gerade bei den Ordoliberalen würde es darum gehen, eben auch Wettbewerb zu gewährleisten auf diesen Märkten. Da brauchen sie Regeln, die müssen durchgesetzt werden und so weiter. Das bedeutet aber auch übrigens, dass sie ganz viele Regularien schaffen müssen eben. Ne? Und deswegen ist das neoliberale Projekt so eine Mischung aus Deregulierung und Re-Regulierung sozusagen, ja, weil wenn sie, was weiß ich, also ganze Sektoren privatisieren wollen und Märkte schaffen wollen, dann brauchen sie erstmal Regelordnungen dafür. Und das ist, glaube ich, aus libertärer Perspektive schon viel zu viel Aufgabenstellung für den Staat eben wiederum. Und wie Sie es gesagt haben, da geht es eigentlich darum, Privatrechtsgesellschaften ohne staatliche Garantie eigentlich zu schaffen, wenn sie so wollen. Es ist nicht so ganz klar, ob das wirklich ein stimmiges Projekt ist, meiner Ansicht nach, weil meiner Ansicht nach kann es nur im Schatten von Souveränität, von Staatlichkeit eigentlich gedeihen. Und also, wie soll man sagen, in einer Welt, in der sich Großräume gegenseitig bekriegen oder sonst irgendwas, also würde ich jetzt nicht auf einer Privatinsel leben wollen. Sondern ich bräuchte wahrscheinlich, also ich hätte ganz gern so eine so eine feste internationale Regelordnung, in deren Schatten ich dann sozusagen ganz gut auf meiner Privatinsel leben kann. Aber deswegen, ne, also ich bin mir nicht ganz sicher, wie stimmig das ist, aber jedenfalls darum geht's.
Am Ende muss also, es vielleicht gar nicht stimmig sein, ne? Also ich meine, vom Prinzip aus so jemand wie Milei irgendwie Anarchokapitalist oder bezeichnet sich so, aber er geht dann halt trotzdem in den Staat und man muss ihn dann vielleicht als Minarchisten bezeichnen, der dann halt den Staat entkernt, wo es nur geht, um die Reichen und sich selbst zu bereichern, aber immer noch am Staat als solchen irgendwie dann strategisch halt rumdoktort oder so, ne?
Ja, also ich meine, er würde wahrscheinlich sagen, dass man natürlich da auch in kurzfristigen und mittelfristigen und langfristigen Zielen denken muss, ne? Und dass man kurzfristig den Staat eben braucht, aber dass man den vielleicht immer mehr relativieren kann in seiner Bedeutung eben, ne? Und es gibt dann schon, also es gibt auch unter neoliberalen Denkern dann immer mal, so bei Milton Friedman, bei Friedrich August Hayek, gibt schon natürlich immer so Flirts mit einer libertären Agenda, würde ich auch sagen. Aber im Großen und Ganzen würde ich eben schon sagen, da gibt's, was Staatlichkeit und die Rolle von Staatlichkeit angeht, da liegt, glaube ich, der entscheidende Unterschied zu wirklich libertären Projekten.
Ja, Leute, ich hoffe mal sehr, euch gefällt, was ihr hört. Wenn das so ist und ihr Dissens noch nicht supportet, dann schließt doch bitte jetzt eine Fördermitgliedschaft ab. Wir haben in den vergangenen Wochen leider einige Fördermitglieder verloren, ein Teil davon sicher wegen meiner Elternzeitpause, ich war ja da 3 Monate abwesend, ein Teil bestimmt auch, weil es finanziell gerade für viele Menschen eng ist. Damit Dissens aber auch in der nahen Zukunft weiter eine stabile Basis hat, wollen wir wieder auf 1500 Fördermitglieder kommen. Das waren wir schon mal, gerade sind wir so bei 1440, also 60 weniger als zu dem Zeitpunkt vor meiner Elternzeitpause. Genau, und so auf die 1500 würde ich gern wieder mit euch kommen, da könnte ich dann ein bisschen beruhigter auch in die nähere Zukunft schauen. Also wenn es dir gerade finanziell in den Kram passt, dann mach doch jetzt mit, eine Fördermitgliedschaft kannst du schon ab 3 Euro abschließen und du sorgst eben dafür, dass ich ein gutes Auskommen habe mit dem Podcast für die Zeit, die ich hier reinstecke in Dissens. Und du sorgst auch dafür, dass Dissens weiterhin für alle da draußen als Creative Commons kostenlos und werbefrei verfügbar ist. Ja, und nicht nur das, die Crew vom Was Tun Podcast um Inken und Valentin, die supporten wir über die Steady-Mitgliedschaften auch. Und außerdem winken Goodies und jede Woche coole Verlosungsgewinne. Dieses Mal gibt's den Sammelband oben rechts abzustauben. Also drück jetzt auf Pause oder mach's nach dieser Folge, geh in die Shownotes oder auf dissenspodcast.de und schließ dort eine Fördermitgliedschaft ab. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Thomas Biebricher. Was mich noch interessiert hätte, ist, wenn wir uns die extreme Rechte gegenwärtig anschauen, und da muss man vielleicht auch den ganzen außenpolitischen Kontext betrachten und darf nicht zu sehr nur auf der innenpolitischen Ebene sein, dann scheinen so manche ihrer Politiken auch in einem krassen Widerspruch zum Neoliberalismus oder neoliberaler Globalisierung zu stehen. Also wir sehen wirtschaftlichen Protektionismus, irgendwie einen Ultranationalismus, Xenophobie, Rassismus, krasse Migrationsabwehr, Feindlichkeit und so. Mhm. Und mein Gefühl ist so ein bisschen, die extreme Rechte wird dann auch so von den Vertretern der Mitte oder der Wirtschaft, ne, von gewissen Wirtschaftsverbänden dann so als der Feind der Wirtschaft dargestellt, die AfD zum Beispiel, ne? Das ist ein Backlash gegen irgendwie gute Gepflogenheiten, Neoliberale. Und irgendwie, wenn man genauer hinschaut, scheint es mir überzeugender, sie da irgendwie weiter als Teil der neoliberalen Familie zu begreifen, die aber irgendwie, weiß ich nicht, eine andere Antwort haben auf Verwertungskrisen und irgendwie den relativen Niedergang des Westens als Weltmacht und vielleicht vielerlei Hinsicht eine regressivere Antwort. Der besagte Quint Slobodien, der hier schon im Podcast zu Gast war, hat ja auch irgendwie so ein Buch geschrieben, Hayek's Bastards, ja, wo es genau um so diesen Rechtspopulismus geht und welche Verbindungslinien er zum neoliberalen Projekt hat und dass man ihn nicht so als Gegensatz dessen darstellen kann oder die extreme Rechte. Ja. Hätte mich vielleicht nur kurz von Ihnen interessiert, wie Sie das so betrachten oder einordnen. Ja,
ja, ich glaube, da wären eigentlich jetzt ganz viele Differenzierungen vonnöten. Ja. Und man muss sich eben, ja, also weil es einfach mal, es lässt sich schwer pauschal beantworten. Also weil, und es ist auch deswegen eben schwierig natürlich, also weil wir ja nur ein ziemlich kleines Sample eigentlich haben, wo wir sagen können, da können wir sehen, was rechtspopulistische, ich würde ja immer sagen, rechtsautoritäre Parteien, was die genau an der Macht, mit der Macht anstellen eben. Ne? Das ist, wie gesagt, da haben wir echt ein kleines Sample und oftmals sind die dann in Koalitionen drin und so weiter. Dann weiß man nicht so ganz genau, was da wem zuzurechnen ist praktisch. Ja? Also wenn man jetzt an so eine FPÖ-ÖVP-Koalition denkt, was geht da auf Kurz damals zurück und was geht auf die FPÖ zurück und so. Hm. Ist nicht so ganz einfach. Und eben auch mit Blick auf beispielsweise die AfD müsste man ja einfach festhalten, dass es einfach so ganz, ganz unklar ist eigentlich, was die eigentlich veranstalten will, wirtschafts-, sozialpolitisch, finanzpolitisch. Weil wenn man sich das Programm anguckt, dann geht natürlich vieles nicht so richtig gut zusammen, was auch durchaus Tradition hat eben. Also da kann man auch zu Silvio Berlusconi und anderen gehen, die auch damals schon sehr, sehr widersprüchliche Programme vertreten haben. Aber ich will nur sagen, es ist nicht so ganz klar, ob da denn nun eigentlich der neoliberale Flügel, der schon mal auf jeden Fall dominant war, würde ich sagen, in der AfD, ob der eigentlich immer noch dominant ist oder ob nicht eigentlich eher völkische Höcke-Flügel eigentlich derjenige ist, der da jetzt wichtiger ist. Die ja, also Stichwort sowas wie Rentenpolitik, die ja, also eine, da würde ich sagen, also eine dezidiert antineoliberale Position vertreten im Sinn von, die Renten müssen im Zweifelsfall noch steigen. Hm. Und also alle ÖkonomInnen, die irgendwie in Richtung Neoliberalismus ticken würden, die würden natürlich sagen, das ist blanker Unsinn irgendwie und völlig unmöglich eben auch. Und wie soll das überhaupt funktionieren eben? Und von daher, wie gesagt, es ist schwer, da tatsächlich so allgemeine Aussagen zu treffen, aber ich neige schon eigentlich der Einschätzung von Quinn Slobodian zu, dass man die Gegensätze zwischen diesen rechtsautoritären Parteien und neoliberalen Projekten auf keinen Fall zu stark machen sollte. Ich will es mal so formulieren. Also weil da eben doch vieles zusammengeht. Ich will da die Verbindung auch immer so machen, dass es auch im Neoliberalismus solche Vorstellungen, solche autoritären Vorstellungen gibt, des autokratischen Entscheidens, dass man eben Reformen nur machen kann, wenn man eine Zeit lang zumindest die Regeln der parlamentarischen, pluralistischen Demokratie suspendiert und so. Hm. Und da gibt es auf jeden Fall eine Konvergenzlinie. Und ich will es nur an einem Beispiel so ein bisschen plastisch auch festmachen, die Kontinuität, also zwischen dem, was wir heute Rechtspopulismus nennen und klassischen neoliberalen Projekten. Also wir hatten schon von Donald Trump und seiner Steuerpolitik. In der ersten Amtszeit von Donald Trump war seine Steuerreform, glaube ich, das einzige nennenswerte legislative Projekt, das tatsächlich durchgegangen ist durch den Kongress. Und das ist eben so eine klassische Steuerreform, die diese Supply-Side-Economics repräsentiert. Also man senkt Steuern und verbessert dadurch die Anreize für wirtschaftliche Aktivität und so und hat die Umverteilungseffekte von unten nach oben. So. Und der Erste, der sowas im großen Stil gemacht hat, war Ronald Reagan 1980, dem man damals gesagt hat, pass auf, wenn du das richtig machst, dann finanzieren sich diese Steuersenkungen sogar von selbst, weil es eben vermehrte wirtschaftliche Aktivität gibt. Und der berüchtigte Ökonom, der ihm damals das nahegebracht haben soll, ist Arthur Laffer. Es gibt sogar eine Laffer-Kurve. Und das beinahe Kuriose ist nun, dass man für diese Trump-Steuerreform hat man genau diesen Arthur Laffer tatsächlich als externen Consultant sogar mit ins Boot geholt, der eben auch seine Finger hier mit im Spiel gehabt hat. Und da sieht man schon, dass die Kontinuitäten ja schon recht klar zutage liegen, würde ich sagen.
Ja. Vielleicht noch einen Tacken, bevor wir dann tatsächlich nochmal auf ja Italien, Frankreich und Deutschland kurz schauen und die Frage, wie sich da rechtsautoritäres Projekt im Sinne von einem libertären Patrimonialismus zeigt. Noch eine kurze Nachfrage zu diesem dieser schillernden Figur Murray Rothbard, den Sie jetzt eben schon erwähnt haben, der so aus der neoliberalen Schule kommt, weil den beschreiben Sie im Buch als quasi so ein bisschen den Stichwortgeber der heutigen libertären Männergarde von Elon Musk über Peter Thiel bis hin zu, anderen Donald Trump oder so, ne? Und an dem zeigt sich auch diese erfolgreiche Kombination, die wir sehen aus so einem Ultraneoliberalismus und so einem Ultrakonservatismus, ja, Wirtschaftsliberalismus und Autoritarismus, die wahrscheinlich kennzeichnend ist. Genau, und vielleicht können Sie mal beschreiben, wie wurde da, er hat ja in den 90ern dann davon geschrieben, es braucht so eine Allianz aus Anarchokapitalisten und Erzkonservativen, hat das Paleolibertarianismus genannt. Wie wurde da vielleicht so ein bisschen der gedankliche Grundstein für das Erfolgsrezept der aktuellen rechtsautoritären Projekte gelegt? Und eine Frage, die dann so ein bisschen anschließt, ist das eigentlich ein instrumentelles Verhältnis oder ein intrinsischer Zusammenhang, der sich da zeigt oder angestrebt wird? Weil so ganz platt könnte man sagen, okay, die Anarchokapitalisten oder diese Unternehmer im Sinne von einem Rechtspopulismus als Klassenprojekt, die wissen halt, okay, mit ihrem Ultraneoliberalismus gewinnen sie keine Mehrheiten, denn kein Tepp stimmt irgendwie für die eigene Verarmung so, ne, in der noch Demokratie. Deswegen pusht man halt Familismus, Migrationsfeindlichkeit, Rassismus, Leistungschauvinismus, ne, also all diese menschenfeindlichen Ideologien, die dann die Spaltung eben der Arbeiterinnenklasse oder der Leute vorantreiben, das Treten nach unten statt des Tretens nach oben. Oder, also ist das so rein instrumentell von den Verfechtern dieser Kombination gedacht oder ist es tatsächlich irgendwie intrinsisch, weil halt irgendwie die Familie zum Beispiel als der Kern, die ökonomische Keimzelle oder wie auch immer der Gesellschaft oder das Unternehmen und die Familie als Keimzellen der Gesellschaft, der Idealgesellschaft gesehen werden. Oder beides halt vielleicht auch.
Ja, also das war für mich tatsächlich, also ich will nicht sagen überraschend, aber ich wusste es auf jeden Fall nicht. Es gibt ein paar Beiträge im Buch, die auch darauf eingehen. Also dieser Murray Rothbard, der, man muss schon sagen, also in seiner Zeit jetzt eher marginalisiert war. Also es war ja kein Star-Ökonom oder sowas, sondern das war jemand, der in bestimmten Nischen eben gelebt hat und gearbeitet hat und der auch so ein paar Wandlungsprozesse hinter sich gebracht hat über die Jahre hinweg und mal in die eine oder die andere Richtung getickt hatte. So, und der schreibt eben tatsächlich schon 1992, ja, also das ist schon wirklich lange her, veröffentlicht er so ein kleines Paper, Right-Wing Populism, A Strategy for the Paleo Movement.
Das klingt wie so eine Diätbewegung oder so, ne? Erstmal. Ja,
genau. Also dazu muss man wahrscheinlich sagen, also genau, ich glaube, das muss man erklären, das stimmt. Wir denken halt erstmal an Paleo-Diät, genau. Nee, also es gibt die Paleo-Conservatives. Das ist so eine, ultrakonservative Fraktion in den USA. Also die eben auch, also die längste Zeit eigentlich so am Rand des konservativen Mainstreams unterwegs waren, aber die eben wirklich, also harte, auch so borderline rassistische Positionen vertreten haben. Die kommen oftmals auch aus dem Süden, aber natürlich auch nicht nur. Aber die eben einen anderen Weg gehen als jetzt beispielsweise Neoconservatives, die also ihren Frieden so mit der ein oder anderen gesellschaftlichen Entwicklung auch gemacht haben, sagen wir es mal so. Und das macht man auf der Paleo-Seite eben nicht mit. Also was die ganzen Kulturkampfthemen eben auch angeht, Schwangerschaftsabbruch, die Frage, wie man mit Rassismus umgeht beispielsweise und vielen anderen Dingen eben. Ne? Also und jedenfalls, der Punkt ist, Rothbard ist zu dem Zeitpunkt bei der Libertarian Party und der Libertarian Party geht's schlecht, muss man einfach so sagen. Und er sucht nach Möglichkeiten, also wie man die wieder aufpäppeln kann. Und sein Gedanke ist eben tatsächlich, dass man doch versuchen könnte, diese Libertarian Party und ihre Agenda zusammenzubringen mit dem Paleo Movement, womit er jetzt, glaube ich, in dem Fall vor allem das Paleo Conservative Movement meint. Und er ist der Meinung, dass es ja durchaus möglich wäre. Also auf jeden Fall könnte man sich darauf einigen, dass man jetzt sicherheitspolitisch einen halbwegs robusten Staat hat. Also da, das sagen dann auch noch in dem Kontext jedenfalls die Libertären offensichtlich. Und gleichzeitig würde man eben sowas beenden wie Affirmative Action oder sowas. Und dass man sich auf so eine, also auf das Law and Order reduzierte staatliche Agenda doch vielleicht einigen könnte, und dass man so eine schlagkräftige Bewegung formen könnte. Und tatsächlich kommt damals schon in diesem Paper, kommt schon so als Slogan America First, kommt tatsächlich vor. Also es kommt ja auch davor schon mal irgendwann, also in der Zwischenkriegszeit ist glaube ich auch schon, wo das vorkommt in den USA. Aber also bis dahin kann man es auf jeden Fall zurückverfolgen. Und naja, dann, also ich glaube, lange Zeit wird da nicht so richtig was drauf, aber also ich finde, in unserer Zeit sieht man eben letztendlich die Früchte, also die diese Vorstellung trägt. Also weil wir, glaube ich, im Moment, ja, das ist doch recht deutlich sehen in den USA, also was da eben zusammenkommt, eben tatsächlich an unterschiedlichen Agenten, wenn man eben, ja, genau, an Leute hält, eben auch wie Elon Musk oder Peter Thiel denkt, und wie die eben genau diese beiden Pole eigentlich zusammenbringen. Und es gab noch eine zweite Frage, die dranhing, aber jetzt habe ich sie gerade kurz vergessen. Vielleicht können Sie mir kurz auf die Sprünge helfen.
Gerne, gerne. Nee, mir ging es nur darum, ist das so ein rein instrumentelles Verhältnis?
Ach so, genau, ja, genau.
Wirtschaftslibertären, die Unternehmer, Bosse, Politiker, Unternehmer wissen, sie kriegen an die Mehrheit irgendwie so ein ultraliberales Wirtschaftskonzept nicht verkauft. Deswegen führt das man es halt an mit Spaltung, mit Menschenfeindlichkeit. Oder ist es irgendwie doch ein intrinsischer Zusammenhang oder beides, ja?
Ja, also ich meine, ich kann es natürlich letztendlich nicht beantworten. Also es gibt also wahrscheinlich Leute, die authentisch das als ihren weltanschaulichen Mix irgendwie auch verstehen. Hm. Aber man, also so wie ich es gerade geschildert habe, ich glaube, das ist auch jetzt nicht ganz verzerrend. Also sieht man ja auch bei Rothbard, dass da schon ein strategisches Kalkül dahinter steht. Also der eben einfach sagt, die Libertarian Party, also allein sozusagen mit ihrer Libertarian Agenda, das wird nichts werden eben, ne? Sondern man braucht eben Allianzen und man braucht Verbündete. Und von daher eben auch, glaube ich, bereit ist, eben sich auf bestimmte Kompromisse dann eben auch einzulassen, um überhaupt eben wieder eine gewisse Schlagkräftigkeit, wenn man es so nennen will, zurückzugewinnen eben, ne? Und ich glaube, man kann grundsätzlich schon sagen, dass eben ein libertäres Projekt oder auch eins, das jetzt, was weiß ich, nur auf ein ganz bestimmtes Klientel abzielt, dass man damit identifizieren würde, was weiß ich, jetzt irgendwelche Selbstständigen auch, die jetzt nicht gegängelt werden wollen, vom Staat beispielsweise, und schon immer fanden, dass es viel zu viele Steuern gibt und so weiter. Aber der Punkt ist, also es gibt einen Beitrag auch im Buch, wo das recht deutlich gemacht wird, so eine Agenda, die kommt nicht auf die ausreichenden Zahlen sozusagen. Also die Milieus sind nicht groß genug, ja. Also weil sie sprechen in gewisser Weise eben da auch privilegierte, ökonomisch privilegierte Milieus möglicherweise an. Mhm. Oder halt einfach ganz, also ne, es gibt eine überschaubare Zahl von Selbstständigen beispielsweise in Deutschland, noch viel weniger als in manchen anderen Ländern. Und das allein bringt sie nicht über den Status von einer Nischenpartei, wenn man jetzt an politische Repräsentation denkt, bringt sie nicht darüber hinaus. Das heißt, sie müssen eigentlich noch irgendwelche anderen Milieus und Gruppierungen, Segmente der Bevölkerung mit ins Boot holen. Und dafür ist dann eben möglicherweise eben der kulturelle Teil oder der kulturalistische Teil dieser Kombination der wichtige eben, ne? Dass die Leute eben dann eher über kulturelle Fragen ansprechen und nicht so sehr über den Status der Selbstständigen und die private Krankenversicherung oder so.
Ja. Ja, vielleicht, Herr Biebricher, können wir uns diese Kombi aus Marktfundamentalismus, Klassenkampf von oben und auch rechten Kulturkampf sowie auch diesem Gutsherren-Style-Politikstil, vielleicht können wir uns das nochmal an konkreten Beispielen anschauen. In Ihrem Beitrag im Sammelband oben rechts, da machen Sie das anhand von Frankreich, Italien und den USA.
Ja.
Genau, und ich fand es sehr spannend, da zum Beispiel über den Politikerunternehmer Silvio Berlusconi in Italien halt zu lesen. Der ist da irgendwie so ein Paradebeispiel für diesen libertären Patrimonialismus. Genau, aber vielleicht könnte jemand ein bisschen beschreiben, wie steht da so jemand wie Berlusconi, aber vielleicht auch der Le Pen-Clan in Frankreich für diesen libertären Patrimonialismus. Und ja, wie sieht das am Ende auch konkret aus in Politik?
Also die beste, also ich versuche es ja über solche Linien zu machen in meinem Beitrag und so diese Idee des libertären Patrimonialismus eben über so eine Genealogie eben zu verfolgen. Und in Italien ist es, glaube ich, schon also extrem spannend. Also weil eigentlich beginnt das jetzt nicht unbedingt mit Berlusconi selbst, sondern eigentlich mit der Lega Nord genau genommen. Die müsste man, glaube ich, noch vorweg schicken, weil die eben auch also diese ausdrückliche Verbindung haben von Familie und Unternehmen als Leitbild der Gesellschaft, als Doppelleitbild der Gesellschaft und dann eben idealerweise verbunden in Form des Familienunternehmens, was eben auch in gerade in Norditalien eben eine extrem wichtige Wirtschaftsform eben ist, das Familienunternehmen mit 3 bis 10 Beschäftigten oder sowas. Das ist genau sozusagen diese Verbindung, die da als Ideal hochgehalten wird. Und das uns eben auch in vielerlei Hinsicht in dem Band immer wieder interessiert, also diese kleinen Selbstständigen. Und wie gesagt, die Lega Nord macht sich eigentlich zum Repräsentanten dieses Milieus, das eben vor allem verbreitet ist in Norditalien, und verbindet dann eben also ein sehr migrationskritisches Element und bisweilen auch wirklich offen ausländerfeindliches Element schon in den frühen Jahren eben, verbindet das aber mit einer ausdrücklichen neoliberalen wirtschaftspolitischen Ausrichtung, wo man sagt, unsere Unternehmen sind stark, wir sind durchaus für den Wettbewerb geeignet und so weiter, wir haben auch keine Angst vor der Globalisierung, das können wir alles stemmen. Also wirtschaftspolitisch komplett neoliberal, aber eben wirklich kulturell gesehen dann eben sehr migrationskritisch, ausländerfeindlich und so weiter, xenophob. Und der Chef der Lega Nord, Umberto Bossi, ist jemand, der diesen libertären Patrimonialismus eben perfekt eigentlich verkörpert eben, ne? Der gewählt wird und eigentlich nach den Statuten der Partei ist es so, dass, glaube ich, alle 2 Jahre oder alle 3 Jahre von mir aus soll der wiedergewählt werden. Aber als er dann eben im Amt ist, bleibt er einfach mal 11 Jahre lang im Amt, glaube ich, insgesamt, ohne ein einziges Mal wiedergewählt zu werden, was eben sehr viel darüber sagt, wie das Verhältnis zu seiner Partei ist eben, ne? Und dass es eben wirklich kein Amt ist in dem eigentlichen Sinn, sondern die Partei gehört halt ihm eben. Und die Partei macht eben auch, was er sich vorstellt und folgt ihm eben auch. Und das sieht man auch an der Ausrichtung. Am Anfang ist es eine Regionalpartei, die eben auch eine regionalistische Agenda hat und eben halt einfach Norditalien stärken möchte oder sowas und vielleicht ein bisschen mehr Autonomierechte haben möchte. Und dann irgendwann radikalisiert die sich aber eben wirklich zu einer separatistischen Partei und sagt eben, wir wollen uns trennen vom italienischen Partei, auch weil das alles viel zu zentralistisch ist. Und dann gibt es da solche Vorstellungen davon, dass die Jurisdiktionen untereinander eben einfach so auf Vertragsbeziehungen miteinander interagieren könnten. Also wo man eben auch eben diese Vorstellung hat der kompletten Privatisierung, die in dieser Phase schon eine große Rolle spielt eben. Und ich will es jetzt ein bisschen abkürzen, jedenfalls, also diesen Habitus gegenüber der eigenen Partei, das findet man logischerweise auch bei Silvio Berlusconi, der einfach ja diese Partei, die Forza Italia, 1994 aus dem Boden stampfen lässt mit Mitarbeitern, also von Mitarbeitern aus seinem Konzern und also ganz viele frühe Parteifunktionäre sind eben auch Fininvest-Mitarbeiter eben. Ne? Da sieht man schon, wie da alles so extrem verwischt ist eben. Ne? Und der eben auch möglicherweise deshalb in die Politik geht, um seine privaten Interessen eben ausdrücklich zu schützen vor möglichen linken Mehrheiten, aber auch vor Staatsanwälten und so weiter, die wegen Steuerhinterziehung ermitteln könnten. Und sich da auch ein Stück weit Immunität zu verschaffen. Und da sieht man eben diese massive Verwischung. Und auf jeden Fall gehört Berlusconi seine Partei. Also er betrachtet sie wirklich ganz sicher als seinen Besitz. Davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Und auch später dann eben, was die Staatsführung angeht, haben sie eine systematische Vermischung eigentlich. Also das kann man auch da exemplarisch oder anekdotisch kann man es daran festmachen, dass er eben seinen eigenen Steueranwalt zum Wirtschaftsminister macht. Oder vielleicht Wirtschafts- oder Finanzminister, ich weiß gerade nicht hundertprozentig, Tremonti heißt er auf jeden Fall, Giulio Tremonti, der dann unter dessen Ägide dann Steuerreformen verabschiedet werden, wovon wiederum Berlusconis eigenes Unternehmen auch massiv profitiert eben. Und da sieht man, wieder eins ins andere hineinfließt und es eben immer wieder vom Privaten ins Öffentliche rüberschwappt und eben auch umgekehrt. Was man da nicht hat im Vergleich zu jemand wie Donald Trump ist halt, also diese extreme persönliche Bereicherung durch das Amt eben auch. Also das sieht man, ist ja wirklich geradezu obszön irgendwie, weil was da in USA im Moment passiert. Das hat man so in der Art und Weise jetzt nicht bei Berlusconi, aber wie gesagt, also eben dieses wirklich gutsherrenartige Verhältnis zum Staat und zur eigenen Partei. Und so der letzte Satz dazu: Das Projekt, das Berlusconi immer verfolgt hat und das sozusagen the long game war, wenn man so will, war für ihn immer eine Verfassungsreform. In Klammer die Verfassungsreform, die eigentlich auch im Moment die Ministerpräsidentin in Teilen verfolgt, aber jetzt so ein bisschen auf Eis gelegt hat wahrscheinlich. Aber jedenfalls die Verfassungsreform, die immer eher auf so eine Art Präsidentialismus hinaus, der eben dazu führen sollte, dass man eben auch in Italien durchregieren kann. Ich will es mal so formulieren. Und eben in gewisser Weise die Entscheidungsstrukturen, die Berlusconi aus seinem Konzern gewohnt war, auf den Staat übertragen sollten eben. Und da sieht man es eben, ne, wie also möglicherweise eben auch dieses leicht autoritäre Durchregieren hier immer wieder eine Rolle spielt. Und wie gesagt, Giorgia Meloni hat sowas eigentlich auch in der Schublade die ganze Zeit gehabt, aber nach der Schlappe beim letzten Referendum ist nicht so ganz klar, ob sie das weiterverfolgen wird. Hm. Naja, genau. Und also eine ähnliche Geschichte kann man erzählen in Frankreich, wo es der Pujadismus ist, der als Bewegung der kleinen Selbstständigen in den 50er Jahren für kurze Zeit richtig Furore macht und durch den als Sozialisationskanal sozusagen in die Politik Jean-Marie Le Pen geht, der sich dann irgendwann vom Pujadismus lossagt und dann 10 Jahre später eben den Front National gründet und den ja natürlich auch nach Gutsherrenart führt und dann eben auch praktisch ja die Leitung auch noch weiter vererbt an Marine Le Pen. Und da gibt's auch einige andere Figuren im Umfeld, die möglicherweise da auch noch nach oben gekommen werden. Marechal Le Pen, wie sie mittlerweile nicht mehr heißt, weil sie sich wiederum mit dem Clan oder mit der Familie überworfen hat und jetzt noch weiter rechts gelandet ist, wenn ich es richtig weiß, bei Reconquête. Aber da hat man ganz ähnliche Phänomene eigentlich. Und es ist aber auch wahr, dass die einzige Patrimonialherrscherin in Deutschland, die einem in den Sinn kommen würde, ist eigentlich Sarah Wagenknecht, der aber möglicherweise eben auch das Patrimonium gerade so ein bisschen abhandelt.
Die von ihren Buchverkäufen leben kann, ja.
Ja.
Genau. Ja, die Frage hat sich angeschlossen. Danke mal für die Ausführungen zu Italien und Frankreich. Und genau, ich habe Ihren Beitrag da im Buch mit Interesse gelesen und möchte natürlich den ganzen Sammelband oben rechts, Rechtspopulismus als Klassenprojekt, auch allen unseren Zuhörenden empfehlen. Genau, nur ganz kurz mal zu Deutschland. Das sagen Sie selbst in Ihrem Buch. Da gibt's ja so eine dezidiert libertär-patrimoniale Figur oder Partei, also so ein Politiker, Unternehmer, der selbst mal irgendwie so ein Familienunternehmen oder ein großes Unternehmen geführt hat, wie Silvio Berlusconi, der da mit der Agenda Staatsabbau, Ultrakonservatismus und Staat als Besitz in die Politik geht. Mhm. Sowas gibt's in Deutschland nicht bisher, vielleicht in Klammern. Also wieso ist das Phänomen hier schwächer ausgeprägt und heißt ja nicht, dass da nicht irgendwelche Elemente dieser patrimonialen Politik oder so sich finden, sei es beim BSW, sei es bei der AfD, vielleicht sogar in der aktuellen Regierung, I don't know. Deswegen hätte mich interessiert, wieso ist das zum einen schwächer ausgeprägt und wo gibt es vielleicht Elemente einer solchen Politik? Und in die Glaskugel kann man jetzt nicht schauen, ob aufgrund irgendwelcher Krisen irgendwann ein Unternehmensboss den Sprung in die Politik wagt. So,
ja. Ja, genau. Also, aber ausgeschlossen ist es natürlich nicht. Aber ja, wir haben es nicht in der gleichen Art vorliegen, wie man es in diversen anderen Ländern vorliegen hat. Das ist wahr. Es hat vielleicht wirklich auch was damit zu tun, dass ein bestimmtes Klientel, das wichtig dafür ist, für so ein Projekt eben hier, also einfach zahlenmäßig nicht so stark ausgeprägt ist. Ich hatte es vorhin schon angedeutet, so die Selbstständigen, die machen hier nicht so einen großen Anteil aus, wie es in manchen anderen Ländern ist. Und von daher ist möglicherweise diese, um den Begriff jetzt mal aufzunehmen, diese Kapitalfraktion ist einfach quantitativ nicht so stark ausgeprägt, sodass man Schwierigkeiten hat, eben darauf ein Projekt zu bauen. Wenn Sie so wollen, dann war eigentlich die FDP in gewisser Weise die Repräsentationsinstanz eigentlich für diese Milieus und vielleicht auch für diese Kapitalfraktion, um das so zu sagen. Mhm. Aber da sind wir ja nun eigentlich schon an einem wirklich spannenden Punkt, weil man eben ja festhalten muss, dass im Moment diese Milieus ja eigentlich auf einer Suchbewegung sind, weil die offensichtlich nicht zufrieden waren oder nicht mehr ausreichend zufrieden waren mit dem, was die FDP gemacht hat. Vielleicht dadurch, dass sie halt eben, also wir müssen nicht in die verschiedenen Interpretationen reingehen, aber jedenfalls gab es ja eine massive Absetzbewegung einfach von der FDP und die jetzt ja wirklich einfach um ihre Existenz ringt. Und die Frage ist ja ein Stück weit, wo diese Erbmasse hinwandert der FDP, falls die nicht auf die Füße wieder kommen sollte. Ja. Und dann gibt es auf jeden Fall eine Anwartschaft von Seiten der AfD. Teile dieses Milieus sind auf jeden Fall ansprechbar von Seiten der AfD. Also es gab vor ein paar Wochen gab es ein Interview mit dem ehemaligen FDP-Generalsekretär Al-Sarraj in der Zeit, der darüber sprach, dass er verwundert und auch tatsächlich ein bisschen bestürzt darüber ist, wie radikalisiert sich das Milieu, in dem er sich bewegt. Und das können wir davon ausgehen, ist ein einigermaßen gut situiertes Milieu, wahrscheinlich viele Anwälte und Apotheker und so weiter, ne? Also so FDP-Umfeld. Wie stark eigentlich die Radikalisierung da vorangeschritten ist, sagte er. Und wie viel Demokratieverachtung oder Systemverachtung da eben auch schon zu beobachten sei. Und das bedeutet eben, wir haben es ganz am Anfang mal gesagt, aber das bedeutet eben, dass so diese Milieus offensichtlich schon ansprechbar sind von rechts. Und es bedeutet meiner Ansicht nach eben auch, dass es jetzt nicht komplett auszuschließen ist, dass eigentlich aus dieser, sagen wir mal, volatilen Situation, die in diesen Milieus herrscht, eben wie gesagt, FDP, Niedergang und so weiter, AfD, die versucht sich da ja auch in Stellung zu bringen, zu sagen, wir haben auch wirtschaftspolitische Agenda und so weiter und wir halten es auch mit den Selbstständigen und wir sind auch gegen zu viel Bürokratie und sind für Steuern runter und so weiter, dass in der Gemengelage also Figuren auftauchen, auch aus der Wirtschaft, die sagen, so, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich habe das Gefühl, ich muss das jetzt machen für unser Land, für unsere Wirtschaft und so weiter. So würde man das ja wahrscheinlich begründen eben, dass ich jetzt in die Politik eintrete, wie es einstmals Berlusconi gemacht hat eben. Ne? Also ich hab jetzt niemanden irgendwie jetzt im Kopf konkret, wo ich sagen würde, der oder die könnte es jetzt machen. Aber ich würde es eben auch nicht ausschließen.
Ja, also es wäre durchaus ja vorstellbar, dass sich irgendjemand als politischer Unternehmer sozusagen in den Ring begibt und eben genau mit diesem Ausweis praktisch antritt, zu sagen, als erfolgreicher Unternehmer habe ich ja einiges geleistet und es ist einfach an der Zeit, dass ich in die Politik wechsle und hier meine Qualitäten einbringe. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, also dass sowas auch hier erfolgsversprechend ist. Also die reine Tatsache, dass es das im Moment bis jetzt noch nicht gibt, sagt ja nichts darüber hinaus aus, was die Erfolgschancen eigentlich wären.
Hm. Gibt es da einzelne Figuren mit Sendungsbewusstsein, die Ihnen vielleicht einfallen? Also in Bad Württemberg denke ich irgendwie an den Krupp, aber der ist vielleicht auch schon ein bisschen alt.
Ja, genau, das sind ja teilweise auch, also vor allem ältere Semester, muss man sagen. Aber klar, Herr Wirth fällt einem ein, der auch schon, also in Baden-Württemberg ist eben und auch schon im älteren Semester ist. Und Herr Grupp, bei dem gilt das auch so. Also was mich da einfach nur überrascht, ist, dass eben mittlerweile auch, wenn wir jetzt gerade bei Unternehmern sind, die sich eben auch politisch durchaus positionieren, Joe Käser beispielsweise, ist ja ganz lange jemand gewesen, also der sich stark eigentlich gegen die AfD positioniert hat und eigentlich eher sozusagen der Mitte den Rücken gestärkt hat, der jetzt aber auch eben drüber nachdenkt, wie es wäre mit einer Minderheitsregierung und so. Und von daher, wie gesagt, also es scheint mir nicht ausgeschlossen zu sein, dass sich da noch jemand entschließt, politisch tätig zu werden. Hm.
Genau, lassen Sie uns vielleicht mal auf die AfD nochmal kurz blicken, Herr Biebricher. Wie die sich denn in das Bild eines Rechtspopulismus von oben einfügt oder in ihr Bild eines libertären Patrimonialismus. Gegenwärtig weiß die Partei ja Krise und politische Blockade der ja demokratischen Mitte für sich zu nutzen. Und ich würde sagen, dabei vertritt sie irgendwie so einen modernisierten Rechtsextremismus oder auch so einen rassistischen Ethnonationalismus auf der einen Seite. Und wirtschaftspolitisch positioniert sie sich mittlerweile mehr wieder wie in ihren Anfängen, würde ich sagen. Also irgendwie neoliberal, aber mit Schlagseite irgendwie auf das heimische Kapital oder halt den, wie es dann immer genannt wird, deutschen Mittelstand. Also zum Beispiel Nein gegen das Heizungsgesetz, gegen Bürgergeld, gegen Bürokratie, auch in der Kerbe. Und wenn wir schauen, wer so die Kapitalfraktionen sind, die die AfD stark gemacht haben, dann waren das wahrscheinlich auch eher Leute aus so Familienunternehmensbereich. Und das sind auch die Verbände, die bis heute eher ein bisschen die Nähe gesucht haben, während sich so die großen Verbände so um die börsennotierten DAX-Konzerne so bisher Distanz gehalten haben, wobei sich das vielleicht auch ändern könnte. Wir haben da eben schon den Joe Kaeser angefügt. Genau, also hätte mich mal interessiert, wie fügt sich die AfD da in das Bild, das im Buch beschrieben wird, eines rechtspopulistischen Klassenkampfes von oben ein? Und ist die extreme Rechte, wie auch woanders, getragen da von der Revolte der Klein- und Familienunternehmen?
Ja, also das ist tatsächlich ein interessanter Fall bei der AfD, weil wir hatten, glaube ich, schon darüber gesprochen, dass es ja nicht so ganz einfach ist, die zu verorten, also weil wir eben keine Erfahrungswerte haben, was die tatsächlich machen, wenn sie eben in Regierungsmacht gelangen würden. Und ich eben nach wie vor auch der Meinung wäre, dass es unentschieden ist, wie genau da die Wirtschafts-, Finanz- und sozialpolitische Ausrichtung ist. Ich sehe es aber auch so, dass man da im Moment eigentlich eher wieder sozusagen zu den Wurzeln zurückkehrt eigentlich und doch eher die neoliberale Seite betont, die ja ganz am Anfang auch im Vordergrund stand. Und die Kapitalfraktionen, die damals möglicherweise auch schon eben insbesondere sich von der AfD angesprochen haben, da kommt man tatsächlich zurück auf Familienunternehmer. Es gibt eine schöne Studie, die zeigt, dass damals auf der in der Hochphase der Eurozonenkrise also sich die meisten Kapitalfraktionen, um es jetzt mal in der Sprache auszudrücken, eigentlich immer dafür ausgesprochen haben, dass man eben die Eurozone zusammenhalten muss und im Zweifelsfall eben auch dann Griechenland retten muss oder sagen wir mal unterstützen muss, eben durch Kredite und so weiter. Einzig die Familienunternehmer haben damals gesagt, das ist nicht der richtige Weg. Und das ist ja damals natürlich der Stein des Anstoßes gewesen für die Gründung der AfD, eben die Griechenlandhilfen und die Eurozonen-Rettungspolitik. Und das ist schon wirklich interessant zu sehen. Da gibt es unterschiedlich schon in unterschiedliche Interessenlagen. Also die großen börsennotierten Konzerne, die, glaube ich, vor allem an einem stabilen Umfeld gelegen, denen vor allem an einem stabilen Umfeld gelegen ist und die ja auch so ganz typischerweise so ihre so hedgen, wie man sagen würde eben, ne, also auf alle Pferde wetten eben, ne, in den USA, die ganzen großen börsennotierten Konzerne, die typischerweise eben bei Republikanern und bei Demokraten spenden, um sie es mit niemandem zu verscherzen. Und so eine Art von Interessenlage, die eben vor allem sagt, wir brauchen Stabilität eben, auch wenn es im Zweifelsfall jetzt viel kostet und gegen irgendeine neoliberale Orthodoxie vielleicht auch geht. Ich glaube, das ist eben ein bisschen anders im Kreis vieler Familienunternehmer. Wir müssen immer wieder sagen, da gibt es eben ganz ausgesprochene Kritiker auch der AfD eben. Aber nichtsdestotrotz, ich würde denken, dass das eben schon das Kapital ist, dass auch eine AfD am stärksten anzusprechen vermag, wäre meine Vermutung jedenfalls. Und also wir haben auch schon erwähnt, es gibt den parlamentarischen Abend, wo der Verband der Familienunternehmer die AfD einladen wollte und es dann doch wieder nicht gemacht hat. Aber ich glaube, da gibt es schon eine gewisse Affinität eben. Und ohne das jetzt, wie gesagt, ich sage es nochmal, ohne das pauschalisieren zu wollen. Aber wenn wir uns das so angucken, dann scheint mir das schon zusammen zu passen. Und von daher, ja, also ist es eben auch ein Programm, das jetzt stark gemacht wird von Seiten der AfD, die, glaube ich, auch unter Zugzwang waren, weil man ja von der Unionsseite versucht hat, sie auch ein Stück weit unter Druck zu setzen, indem man eben, also aus Unionsperspektive sinnvollerweise meiner Ansicht nach, eben nicht gesagt hat, das Problem mit der AfD ist
also natürlich irgendwie ihr Verhältnis zur Demokratie und zur liberalen Demokratie, aber eben auch also ein total verkorkstes Wirtschaftsprogramm eben, ne, mit dem der Wirtschaftsstandort Deutschland eben ruiniert würde aufgrund der EU-Feindlichkeit nicht zuletzt auch. Und ich glaube, deshalb hat man sich auch genötigt gefühlt von AfD-Seite, sich da, naja, sagen wir mal, ein etwas klareres Profil zu geben. Das ist beinahe ein bisschen zu viel gesagt, würde ich sagen, aber eben bestimmte Punkte eben stärker zu prononcieren, jedenfalls eben, ne? Dass natürlich die Steuern gesenkt werden müssen. Alles muss stärker dereguliert werden, damit der Mittelstand eben nicht so sich so gegängelt fühlt. Und natürlich darf es keinen Verbrenner ausgeben und all diese Evergreens mittlerweile und das Heizungsgesetz ist natürlich sowieso daneben. Aber ich glaube, das ist so der Sound, mit dem man ja große Überschneidungen hat. Also manchmal auch durchaus mit der Union natürlich, ne, aber eben vor allem auch mit der FDP. Und von daher, genau, würde ich schon auch vermuten, dass es der AfD gelingen könnte, je nachdem, wie Herr Kubicki einschlägt, möglicherweise auch so ein bisschen die Erbmasse der FDP für sich zu reklamieren.
Wir haben schon diesen Annäherungsversuch vom Lobbyverband Die Familienunternehmer da im vergangenen Jahr thematisiert. Das hat dann ja erstmal zu einem Aufschrei geführt und erstmal hat irgendwie das Immunsystem, das Gesellschaftliche gewirkt und da haben sich dann einzelne Unternehmen sind aus dem Verband ausgetreten. Dieser Verband hat dann da seine Entscheidung rückgängig gemacht und wir sehen auch von den großen Arbeitgeberverbänden und den großen Unternehmen gegenwärtig noch, dass sie offiziell zur AfD Distanz halten. Und gleichzeitig, das klang jetzt bei Ihnen auch schon an und haben Sie beschrieben, erleben wir in Fragen von Wirtschaftspolitik und von Außenpolitik vor allem, also Stichwort EU und NATO, Transatlantik und so weiter, quasi so eine Art Melonisierung der AfD, die sich da ja quasi ja in die bundesrepublikanische Koordinatensystem da einfügt und vielleicht Regierungsfähigkeit signalisiert. Und das trifft dann zusammen auf dann tatsächlich auch so Figuren wie Joe Keser, den Sie erwähnt haben, ehemaliger Siemens-Chef. Und Sie sagten schon, der galt jahrelang als Gesicht des grünen inklusiven Kapitalismus. Und jetzt fordert er eine Minderheitenregierung der Union und ja eine Inkaufnahme, eine Kooperation mit der AfD. Was machen Sie daraus? Ist das irgendwie ein Signal?
Naja, das muss einem schon zu denken geben, also weil Joe Keser eben schon sehr exponiert auch war. Also und das war schon immer jemand, der eben auch nicht die politische Intervention gescheut hat und eben aber auch sehr klar positioniert war eben für eine Art von Kapitalismus, der nur funktionieren kann, wenn ihm sozusagen die sozial-ökologische Transformation gelingt oder der eigentlich immer die Vision hatte, auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dass so eine Transformation gelingen kann und eigentlich auch gelingen muss, um ein neues Geschäftsmodell ein Stück weit oder das aktuelle Geschäftsmodell zu erneuern und zukunftsfest zu machen, könnte man vielleicht sagen. Und das muss einem schon zu denken geben, wenn er jetzt einschwenkt auf eine andere Linie, die andere auch schon länger verfolgen. Aber es hat schon auch was natürlich grundsätzlich damit zu tun, dass es, glaube ich, eine große Enttäuschung gibt, eben von Seiten der Wirtschaft im Hinblick auf die Politik der Bundesregierung. Also da gibt es eben bestimmte Wirtschaftsmilieus, die sich eben, glaube ich, gerade von dem Kanzler Merz mehr erwartet haben oder mehr erhofft haben. Da sind vielleicht auch mehr Erwartungen geweckt worden, als man letztendlich eben da auch befriedigen konnte. Und ja, ich sehe das auch ein Stück weit als eine gewisse Ratlosigkeit, die da zum Ausdruck kommt und wo man dann letztendlich landet, na, vielleicht muss man es dann einfach mal so probieren. Ich würde das nach wie vor für äußerst bedenklich halten, aber so erkläre ich mir es ein Stück weit. Also, dass man den Eindruck hat, dass sich zu wenig bewegt, wobei ich bin mir nicht sicher, wie schnell sich die Dinge eben so auch bewegen könnten eben und inwieweit das alles so in der Verantwortung von der Bundesregierung liegt, aber so deute ich das eben. Ne? Also, dass es von Wirtschaftsseite gibt es immer eine gewisse Ungeduld. Da muss da jetzt irgendwas passieren und dann am besten auch noch das Richtige. Aber manchmal hat man ja auch den Eindruck, also da geht es eigentlich eher darum, dass irgendwas passiert. Und manchmal ist ja auch wirklich die Signalwirkung einfach von irgendeiner Reform per se eben schon wichtig eben. Also weil es die Handlungsfähigkeit von Regierungen eben unter Beweis stellt und zeigt, dass die sich auf irgendwas einigen können. Und da ist man, glaube ich, im Moment so ein bisschen verunsichert, in Teilen der Wirtschaft, was die Bundesregierung angeht, was man da wirklich noch zu Werke bringt, weil man eben auch schon so oft einiges angekündigt hat und dann doch vergleichsweise wenig gekommen ist. Es ist durchaus was gekommen, aber vielleicht nicht so viel, wie man eben angekündigt hat und wie sich manche erhofft haben.
Hm. Ja, nicht zu vergessen, das findet ja alles ja auch vor dem Hintergrund irgendwie einer großen Verwertungskrise des deutschen Kapitals statt. Also ne, der Aufstieg Chinas in den neuen Sektoren und die geopolitischen Konfrontationen, die das Ende billiger Energie in Deutschland bedeutet haben. So, ne? Also in dieser blockierten Transformation, die wir auch sehen mit Blick auf und die auch die Regierung auf eine Art vorantreibt, sehen wir Wirtschaftsministerin Reiche, werden, glaube ich, dann die Stimmen lauter. Macht es nicht mit der SPD, sondern mit der AfD vielleicht. Also das werden wir, glaube ich, mehr sehen und das ist natürlich fatal. Mhm. Sie haben ja auch, Herr Biebricher, ein Buch zum Konservatismus und der Krise des Konservatismus in Europa geschrieben. Ja. Und da ist Deutschland ja in gewisser Weise eigentlich auch nur ein Ausreißer, wenn wir uns die anderen europäischen Länder anschauen, wo Parteien der rechten Mitte von rechts überholt wurden und auch zum Teil verdrängt wurden. Ja. Und jetzt sehen wir so ein bisschen so eine Entwicklung auch in Deutschland und die hat natürlich auch was ganz stark damit zu tun, wie die Konservativen selbst auf diese Bedrohung von rechts reagieren. Und da gewinnen in der Union schon Leute auch an Momentum, die selbst so einen radikalisierten Konservatismus auf eine Art vertreten, also rechten Kulturkampf und die vielleicht mit gewissen Teilen der AfD was machen wollen, eine Koalition oder Partnerschaft, ne? Ja. Sich der SPD, den linken Bremsern entledigen wollen und ja, die Brandmauer in die AfD reinschieben wollen, so, ja. Und jetzt haben wir dann bald die Landtagswahlen Ende des Jahres. Da könnte es zu einer Machtbeteiligung oder sogar der absoluten Macht der AfD kommen. Katastrophe wäre das. Und ja, wenn die Blockade quasi die politische auch im Bund so weitergeht, dann könnte es auch vorgezogene Neuwahlen geben, ja. Die AfD steht da gerade vor der Union. Also da wird vielleicht in Zukunft sogar im Bund schwarz-blau oder blau-schwarz wahrscheinlicher. Genau, hätte mich nur kurz interessiert, welche Szenarien sehen Sie da vielleicht als möglich, gerade so mit Blick auf dieses, aber auch die nächsten Jahre und Glaskugel lesen ist schwierig, aber...
Sie führen mich ja aufs Glatteis. ja, es ist tatsächlich nicht so leicht. Also ich glaube, aber was, also wenn wir schon bei den Glaskugeln sind, ist es natürlich schon extrem wichtig, finde ich, dass man da nicht zu fatalistisch und auch irgendwie in gewisser Weise zu deterministisch drauf blickt. Also weil ich glaube, es gibt schon in der Wahrnehmung manchmal so eine Tendenz eben zu sagen, naja, also all das, was eben in diesen ganzen anderen europäischen Ländern passiert ist, das kommt eben auch hier eben nur mit Zeitverzögerung. Ne? Aber die Welle schwappt durch Europa und so weiter. Ich glaube, da empfiehlt es sich schon ein bisschen differenzierter drauf zu gucken eben. Ne? Und also sich auch die Fälle anzugucken, wo diese Welle dann doch nicht so in der Art und Weise schwappt oder wo sie eben auch schon wieder zurückgeschwappt ist, wenn das noch irgendwie das Bild jetzt hergibt, weiß ich nicht genau. Aber es gibt natürlich ja schon, wie soll man sagen, solche postrechtspopulistischen Fälle wie Polen beispielsweise, wo man versucht praktisch das eigentlich rückabzuwickeln, was da unter der PiS passiert ist. Wir werden sehen, wie das jetzt in Ungarn passiert. Es gibt andere Länder, wo auch diese Welle nie so stark durchgeschwappt ist, aber die Grundtendenz ist natürlich da, also das will ich auf keinen Fall in Abrede stellen wollen, also weil ich würde mich auch zu denjenigen zählen, die sagen würden, also auch die Dimension der ganzen Entwicklung, wo es um die Mitte-Rechts-Parteien geht, da muss man einfach festhalten, dass sich auch seitdem das Buch rausgekommen ist vor 3 Jahren, die Dinge also nicht wesentlich, ich will mal sagen, zum Besseren geändert haben für diese Mitte-Rechts-Parteien in dem Sinn, dass die nach wie vor eben ja also keine allzu großen Erfolgsgeschichten schreiben können. Im Gegenteil, eigentlich der Niedergang eigentlich so seitdem weitergegangen ist in vielen Ländern und eben auch vor allem die Radikalisierung weiter vorangeschritten ist. Also ich denke vor allem an Großbritannien, wo wir im Moment jetzt irgendwie ganz viel über natürlich die Labour-Partei sprechen und Keir Starmer, der da im Feuer steht. Aber also darüber darf eben nicht in Vergessenheit geraten, dass bei diesen Kommunalwahlen, die jetzt eben der Labour-Partei so viele Schwierigkeiten in der Verarbeitung bereitet, also ich will es mal so ausdrücken, da haben auch die Konservativen extrem schlecht abgeschnitten. Und also das hätte ich glaube, ich hätte nicht erwartet, dass es ist ja nicht mehr UKIP jetzt, sondern Reform UK natürlich, dass die nochmal so stark zurückkommen, nachdem es zwischenzeitlich mal so aussah, als wäre es eigentlich einer radikalisierten Tory-Partei gelungen. UKIP sozusagen, der Vorgänger, gibt's ja immer noch, aber das ist praktisch also die Galionsfigur der äußersten Rechten in Form von Partei. Ich dachte, es wäre gelungen, denen eigentlich das Wasser abzugraben und die eigentlich vom Markt zu verdrängen sozusagen. Und ich hätte jetzt nicht unbedingt erwartet, dass Reform UK so stark zurückkommt. Aber also was schon sich abzeichnete, war ja die Schwächung der konservativen Partei und eben auch die fortschreitende Radikalisierung, die unter Kemi Badenoch also genauso weitergegangen ist, dass man da eigentlich kaum noch große Unterschiede zu Reform erkennen kann. Und das wird die Konservativen weiter bluten lassen, muss man einfach so sagen. Und vor diesem Hintergrund ist es nach wie vor so, muss man sagen, auch wenn wir das Gefühl haben, oh, hier ist einiges in Bewegung und auch auf eine problematische Art und Weise möglicherweise im Rutschen begriffen. Aber im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern präsentiert sich die Union vergleichsweise stabil, muss man einfach so sagen. Und das stellt aber auch nicht in Abrede, dass es natürlich innerhalb der Union durchaus Kräfte gibt, die offen sind nach rechts, also nach rechts außen eben, ne? Also weil rechts per se ist vielleicht noch nicht so was ganz Schlimmes, ja, weil wir sind Pluralistinnen und wo es links gibt, da gibt es eben auch rechts. Aber wir sprechen von rechtsautoritär, von rechtsradikal und rechtsextrem eben, wenn wir von der AfD sprechen. Und da gibt es eben ein paar Personen, die sich auch immer mal wieder da aus der Deckung wagen oder auf jeden Fall auf eine Art und Weise formulieren, die vieldeutig ist. Also ich denke an Jens Spahn, der sagt, mit dieser AfD kann man nicht zusammenarbeiten eben, ne? Und andere, wo man diese Verbindungen auch wirklich deutlich nachzeichnen kann. Ich denke an Saskia Ludwig ist ihr Name, wenn ich mich richtig erinnere, die damals im Zusammenhang mit der nicht stattgefunden habenden Wahl von Frau Brosius-Gersdorf in Erscheinung getreten ist und die halt enge Verbindungen ins AfD-Milieu hat und auch zu AfD-Politikern und Politikerinnen, wenn ich das richtig sehe. Und bei anderen kann man das eben auch vermuten, aber mehr als eine Vermutung ist es halt auch nicht. Aber ich würde jetzt zum Schluss sozusagen also in der Bilanz festhalten, dass es nach wie vor auf der Bundesebene der Union ist es eine Minderheit. Das würde ich ganz klar so sehen. Und ich würde auch es ganz klar so sehen, dass mit Friedrich Merz keine formalisierte Zusammenarbeit mit der AfD geben wird. Da würde ich mich festlegen. Mit ihm als Kanzler wird es nicht passieren.
Ja, definitiv. Also er hat seine politische Existenz daran gebunden, ne? Eine formale Brandmauer, genau. Aber ja, man wird sehen, wie es sich entwickelt. Aber ja, wie Sie sagten, man neigt vielleicht auch dann dazu, deterministisch oder fatalistisch manchmal drauf zu schauen und lohnt dann, wie Sie es beschrieben haben, auch in die Beispiele zu schauen konkret und zu schauen, wo wurde auch schon wieder was rückabgewickelt. Und das wird natürlich spannend, wie Sie sagten, zu sehen, wie die Situation in Ungarn sich entwickeln wird etwa. Genau. Hm. Herr Biebricher, danke Ihnen vielmals für Ihre ganzen Einsichten. Danke für Ihre Beteiligung an diesem spannenden Buch, das ich allen uns und Zuhörenden natürlich empfehlen möchte. Vielleicht nur zum Ausblick. Wir haben jetzt viel über diese Verbindung aus Hardcore-Neoliberalismus und Autoritarismus bis hin zu so einem gutsherrenartigen Politikstyle gesprochen, der sich da in vielerlei Hinsicht in aktuellen rechtspopulistischen bis rechtsextremen Bewegungen zeigt. Was wäre denn vielleicht Ihre Empfehlung, beziehungsweise was würden Sie sagen, worauf müssen progressive oder linke Akteure in der Bekämpfung der extremen Rechten und vielleicht auch des politischen Rechtsrucks insgesamt, ja, denn auch die Mitte bewegt sich nach rechts, ja, worauf müssen die da ein Augenmerk vielleicht legen? Also das sind ja auch Menschen, die uns hier zuhören, so. Denn dieser Rechtspopulismus als Klassenprojekt von oben, der findet eben ja auch Anklang bei unglaublich vielen Leuten, die eigentlich auch von links oder von progressiver Seite ansprechbar wären, aber aus verschiedenen Gründen ist das in der Vergangenheit und auch in der jüngeren Zeit gelingt das noch nicht richtig. Genau, deswegen, was denken Sie, worauf muss da irgendwie progressive und linke Akteure ein Augenmerk legen?
Ja, ich glaube, es ist vielleicht erstmal wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, also insofern diese Analysen halbwegs zutreffend sind, die in dem Buch zusammengebracht werden, dann wird es ja eigentlich bedeuten, dass es ein Projekt ist, das von einer Minderheit eben tatsächlich vorangetrieben wird. Und ich glaube, es wäre schon mal gut, sich das in Erinnerung zu rufen, dass man eigentlich grundsätzlich in der Lage sein sollte, Bündnisse zu schließen, die stärker sind eben als diese Minderheit. Also insofern eben die Analyse überhaupt zutrifft natürlich eben. Ne? Aber ich glaube, also den Eindruck, den man ja gerne erweckt eben, also dass es so die breite Masse ist, die von sich aus eben so viel stärker nach rechts gerückt ist eben. Ich glaube, das muss man in Frage stellen und man muss irgendwie sich klar machen, dass das tatsächlich Projekte betrieben sind, die von vergleichsweise kleinen Minderheiten eben getragen werden und eben auch bestimmt Milieus, die eben jetzt keine Mehrheitsmilieus sind eben in den Gesellschaften, also in Deutschland wahrscheinlich noch weniger als in manchen anderen Gesellschaften. Und ich glaube, das muss man sich klar machen und vor dem Hintergrund versuchen, Bündnisse zu schmieden, die sich dagegen wenden. Also für all denjenigen, denen das ein wichtiges Anliegen ist, wäre das vielleicht ein erster Schritt. Aber man muss sich, glaube ich, schon überlegen, was so insgesamt so die große Stoßrichtung sein könnte. Und ich glaube, da werden unterschiedliche Dinge verhandelt, also von einem linken Populismus über eben dieses ganze Affordability und Abundance-Programm, das ja auch für Teile der Linken eine große Attraktivität entfaltet. Und dann gibt es ja auch diejenigen, die sagen, man braucht eigentlich eine Erneuerung von einem republikanischen Verständnis und einem republikanischen Selbstverständnis. Und das sind ganz spannende Debatten, die geführt werden, aber also man muss sich natürlich klar machen, dass die jetzt eben nicht in einem Vakuum geführt werden können, sondern dass man schon auch ein bisschen unter Druck steht, sich was zu überlegen eben, ne? weil die Konkurrenz schläft nicht.
Ja. Herr Biebricher, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke Ihnen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte Danke sagen, dass ihr am Start wart. Wenn ihr euch für Thomas Biebricher oder das Buch oben rechts interessiert, dann schaut doch gern mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Hinweise verlinkt. Eine kleine Ankündigung für nächste Woche. Ich bin da mit meiner Family im Urlaub. Wir machen nachgeholte Pfingstferien. Genau, das ist ein Ding hier in Baden-Württemberg. Und ja, deshalb macht Dissens eine Woche Pause. Ich bin dann wieder mit einer neuen Folge am 16. Juni für euch am Start. Genau, aber nächste Woche bekommt ihr trotzdem was auf die Ohren. Ja, ich habe die Freunde von Überrechts eingeladen zu einem kleinen Dissens-Takeover. Ja, auf ihrer Plattform Newsletter und Podcast umfasst das unter anderem machen Sebastian Friedrich, den kennt ihr ja als Gast hier aus dem Podcast, ja, und Nils Schniederjahn Analysen zu Recht der Politik in Deutschland und Europa vor allem. Genau, also alles, was rechte Mitte umfasst, bis hin zur rechten Rand, etwa der AfD. Genau, und die beiden haben sich dankenswerterweise bereit erklärt, für euch hier im Dissens-Feed eine exklusive Folge zu machen in der Zeit meiner Abwesenheit. Da dürft ihr also schon sehr, sehr gespannt sein. Gut, und vergesst bitte nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos, werbefrei und unabhängig machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast, teilt diese Folge hier auf Social Media und wenn ihr könnt, dann werdet doch gerne, gerne Fördermitglied. Ich habe es in der Zwischenmod schon gesagt, wir haben in den vergangenen Wochen einige Fördermitglieder verloren und damit dieser Podcast in naher Zukunft weiterhin eine stabile Basis hat, wollen wir wieder so auf 1500 Fördermitglieder kommen in den nächsten Wochen. Das ist also ein Plus von 60 Leuten. Klingt viel, aber wir können das schaffen, denke ich. Also, nehmt euch jetzt nach dem Podcast Zeit, geht in die Shownotes oder auf dissenspodcast.de und schließt dort eine Fördermitgliedschaft ab. Es geht schon ab 3 Euro im Monat. So, das war's dann an dieser Stelle auch von mir. Ich möchte euch nochmal Danke sagen fürs Zuhören und wir hören uns dann in 2 Wochen. Bis dann.